Trondheim wird belagert.
Und vier Pornomacker aus der Provinz haben nichts Besseres zu tun, als über Brettspiele zu labern. Das finden wir gut. Deswegen wird diese Folge Meeple-Porn präsentiert von Spieleoffensive.de, Deutschlands größtem Onlineshop für Brettspiele.
Ja, das ist der Brettspiel-Podcast, mit dem wir immer Probleme haben. Wenn Sie sich den vielleicht mal anhören könnten.
Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt eine Baggerschaufel rum?
Warum hast du einen Mops auf dem Schoß?
Ja, dann blas mir doch einen.
Meeple-Porn.
Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Es ist wieder der fantastischste Tag der Woche und es ist wieder Donnerstagabend hier gerade live bei uns auf Twitch, MPL, PRN und neben mir mein Spießgesellte Selchuk und ich hier, ja, bin auch noch am Start halt eben. Eigentlich ist jetzt hier die Zwerge am magischen Tor Teil 2, muss man eigentlich schon fast sagen. Weil wir
ein Arbeitskollege von mir sagt immer, fällt mir gerade so zufällig ein, der sagt immer, du, ich und wir beide. Nee, du, ich und wir zwei, dann sind wir schon mal vier.
Und dann schaffen wir das auch, was der Chef von uns will, obwohl das eigentlich ein Job für vier ist.
Das ist der gleiche Arbeitskollege, der solche Sprüche bringt wie verkehrte Welt. Die Nase läuft, die Füße riechen.
Ey Leute, von der Struktur her, erstmal grundsätzlich, wenn Chris nicht da ist, haben wir immer eine Chance, richtig? So, das heißt, wir könnten es heute schaffen, Folge 249, dass wir so ein kleines bisschen Struktur reinbringen, dass wir Sachlichkeit reinbringen, Objektivität reinbringen, wenig Asozialität einfach mit reinbringen, eventuell Boardgames heute mit reinbringen. Also du musst wissen, Selçuk, die Möglichkeiten sind grenzenlos heute. Wir müssen sie nur am Schopfe packen und aus der Scheiße ziehen. Das Ding ist, wir haben heute die Möglichkeit, alles wieder gut zu machen, was wir in 248 Folgen verkackt haben. In 248 Folgen Leute verprellt haben alles drum und dran. Das haben wir heute eine Chance, es wieder gut zu machen.
Das Ding ist, nach einer Diskussion hin und her konnten wir uns nicht darauf einigen. Chris hat heute wirklich, wirklich einen Termin. Der hat heute wirklich keine Zeit und wollte eigentlich verschieben. Wir haben hin und her diskutiert und haben uns doch dazu entschieden, dass wir den Donnerstag nicht verschieben werden und dass wir den Donnerstag trotzdem aufnehmen werden. Deswegen toi, 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 Folge 250 ist Turek wieder am Start. Ja. Also alles gechillt, Leute, alles cool. Chris hat auch die letzte Folge geschnitten und wird auch diese Folge schneiden. Also alles easy.
Leute, ihr müsst dazu wissen, heute ist eigentlich auch ein ungünstiger Tag zum Streamen. Und ich habe mich mit Chris letzte Woche gestritten. Es ging mal wieder darum, keine Ahnung, dieses, jenes nicht machen und dann ist es irgendwie nicht gemacht und so weiter. Und bei uns ist immer, also ihr müsst euch vorstellen, wir sind halt Freunde so, aber auf eine gewisse Art und Weise arbeiten wir ja auch zusammen an irgendwelchen Projekten, an diesem Podcast, an dem Uploads. Das muss alles auch irgendwie sich finanziert werden. Das heißt, Leute müssen sich um Sachen kümmern, das Steady zum Beispiel einrichten oder was auch immer, was irgendwie gemacht werden muss. Ich muss diese Buchhaltung irgendwie machen, ich muss die E-Mails beantworten und muss nehmen, weißt du, jeder hat halt irgendwo seine Sachen und muss irgendwie halt eben was tun. Und dann ist manchmal so, wir sind ja alle verschiedene Persönlichkeitstypen und bei uns ist es natürlich schwierig so. Ich bin jetzt quasi sowas wie der Chef, aber im Grunde genommen ja nicht, weil wir ja alle gleich stimmberechtigt sind und wir entscheiden, wie was gemacht wird und jeder hier entsprechend irgendwie mitkriegt. Aber wenn das ganze Ding anfängt mal irgendwie zu schleifen, weil wir alle einfach Typen auch der Gemütlichkeit irgendwie sind, weil für manche Sachen, zum Beispiel was unsere Verlagsarbeit irgendwie betrifft, so, sind wir auf Markus Speed angewiesen und wenn der halt eben im Urlaub ist beispielsweise, dann geht's halt da nicht weiter, weil wir es einfach nicht machen können so. Aber dann können in der Zeit vielleicht andere Sachen geregelt werden. Und wir sind aber alle Typen, die auch gerne mal was schleifen lassen und ich zock auch lieber mal einen ganzen Tag, anstatt mich um irgendwelche E-Mails zu beantworten, wenn jetzt irgendwie nicht Dringendes dabei ist oder so. Und deswegen da kein Vorwurf, aber manchmal ist es halt so, ich muss dann immer mal versuchen, wieder irgendwie alle auf Spur zu bringen und ihr kennt mich, ich bin ungeduldig, ich bin ungehalten, wir machen das seit 5 Jahren so und mir kann alles nicht schnell genug gehen und natürlich ist bei mir auch immer so, dass ich immer als erstes mal denke, so dass ich immer die besten Ideen erstmal so habe. Das hat sich in der Vergangenheit herausgestellt, dass es manchmal nicht so ist, nicht auch mal auf meine Kumpels hören sollte. Und ne, so wisst ihr, was ich meine. So. Und dann braucht es auch immer so eine Weile, mich zu überzeugen, weil es ist natürlich auch schwer. Guck mal, ich bin jetzt quasi weiß ich nicht, 7 Jahre oder was in meiner Selbstständigkeit jetzt irgendwie drin und niemand ist mir mehr weisungsbefugt gegenüber gewesen. Und das ist dann auch total schwierig, manche Entscheidungen und so abzuwägen und das dann vielleicht auch gut zu heißen und so. Und ich habe einfach immer meine Schwierigkeiten dann, wenn Chris vielleicht mal abwesend ist, aus welchen anderen Gründen, also welchen Gründen halt eben auch immer. Er ist halt auch ein paar Jahre jünger als ich, das vergesse ich auch einfach ab und zu irgendwie nochmal. Und er ist auch immer noch in seiner Persönlichkeitsfindung. Und ihr wisst ja selber, wie er manchmal hier einen raushaut und dann wieder zurückrudert und so weiter und so fort. Das ist ganz, ganz normal, Digga. Ich würde heute vielleicht auch manche Sachen nicht mehr sagen, die ich einfach früher irgendwie gesagt habe. Und es sind nun mal fast 10 Jahre Altersunterschied auch noch dazwischen. Und dann muss ich auch mich manchmal irgendwie einfach ein bisschen zügeln. Und wir beleidigen uns untereinander dann auch hier mal so. Das ist einfach ganz normal bei uns. Wir beleidigen uns ja auch hier im Podcast so. Aber manchmal ist es dann einfach so, dann kommt es auch einfach dann zu Missverständnissen. Weißt du, wenn ich ihm dann irgendwie so, du dummes Arschloch halt eben, weißt du, wenn er irgendwie einen Scheiß gesagt so, dann gerade wenn es geschrieben ist, kommt es auch mal zu Missverständnissen. Also grundsätzlich ist es quasi alles in Ordnung, also müsste ich jetzt grundsätzlich keine Sorgen machen, aber auch nur für euer Verständnis, bei uns ist auch nicht immer alles komplett einfach, weißt du, grundsätzlich an dem ganzen Ding hier, auch wenn das ein riesen Kunstprojekt ist, mittlerweile hängt halt eben auch ein Stück weit meine Existenz halt eben mit da zusammen, ich verdiene halt eben durch euch und das, was wir hier machen, halt eben auch Geld, wir haben durch euch ein fantastisches Unfinished Business gemacht, wir haben durch euch ein fantastisches Ding gemacht und wir werden euch auch wieder, das nächste Ding wird, Tim's Game, wird auch wieder ein fantastisches Ding halt irgendwie sein, aber trotzdem ist an allen Ecken und Enden, das bekommt ihr nicht viel mit, für euch ist dann manchmal so, ja, der Content schleift vielleicht gerade irgendwie so ein bisschen und so, aber wir müssen auch im Hintergrund immer viele Sachen regeln, wir müssen auch privat irgendwelche Scheiße regeln und uns irgendwie um irgendwelche Sachen halt irgendwie kümmern und es ist auch nicht immer ganz, ganz einfach so. Chris ist derjenige, der euch am meisten auch, glaube ich, so mitnimmt, wenn es ihm persönlich nicht gut geht und er dann irgendwie sein Deep Talk und so macht. Aber Selçuk und ich, wir haben halt eben auch unsere Dinger, plus dass bei mir halt immer noch zusätzlich, das ist halt einfach so, nicht nur das persönliche Empfinden, sondern auch das geschäftliche Ding einfach immer noch mit auf alles einwirkt, alles nur ein kleines bisschen überschattet. Das meine ich ja überhaupt gar nicht negativ, Digga, weil ich einfach mit dem, was wir machen, Leute, hier quasi leben kann, das ist mit unserem scheiß Kunstprojekt, so was wir einfach weiter nach vorne bringen wollen und wo wir, obwohl wir unsere Streams zurückgefahren haben, der Podcast jeden Monat halt immer wächst, halt die Aufrufzahlen wachsen immer weiter, es kommen immer wieder weiter Leute dazu und das ist einfach total fantastisch, aber es ist natürlich auch schwierig mit zum Beispiel mit einer Taktung von einem Podcast von einmal pro Woche. Digga, ich habe keine Ahnung, welcher Podcast mit so Anführungszeichen niedriger Followerzahl halt eben, wir sind ja jetzt kein, was weiß ich, Papa Platte, Edeltalk oder weiß ich nicht, ich glaube, die machen noch nicht mal einmal pro Woche eine Podcast-Folge und wir machen immer was, ob wir was gezockt haben, ob wir nichts gezockt haben, klar, manchmal fällt's aus irgendeinem einen oder anderen Grund, Svenja hat heute auch quasi Geburtstag so und Chris hat letzte Woche dann noch gefragt, so, das hat dann nach unserem Streit halt eben, hat er halt eben gesagt, jo, nächste Woche, ich kann Donnerstag nicht, ich würde gerne die Podcast-Folge umlegen. Dann habe ich gesagt, nein, Digga, das machen wir quasi nicht. Und das entscheide ich jetzt hier sozusagen als Chef. Das hat er auch ein bisschen in den falschen Hals bekommen. So. Prinzipiell wäre es kein Problem gewesen, uns einen anderen Tag, zum Beispiel gestern, den Podcast zu machen. Aber ich finde trotzdem, weil bei uns öfter mal alles drunter und drüber geht, so das bisschen wenige Kontinuität, was wir halt eben einfach bewahren, das würde der Podcast-Hörer, hätte das jetzt gar nicht einfach mitbekommen und das betrifft dann auch nur die Twitch-Live-Zuschauer sozusagen, während Christian der Meinung ist, ja, die Podcast-Leute würden es ja quasi nicht merken und dies, das, aber ich muss auch immer noch sagen, ich bin einfach mega dankbar und es macht einfach so viel mehr Spaß, Leute, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, vielleicht als Podcast-Hörer, wenn ihr nie auf Twitch irgendwie live dabei wart, es macht total viel Spaß, den Input der Leute aus den Kommentaren zu nehmen, ich sitze hier manchmal, ne, ich beömmel mich einfach, weil irgendwelche Bemerkungen einfach kommen, Insider irgendwie kommen und so und das gibt mir persönlich total viel und das weiß ich auch nicht, wie Chris, in welchem Rahmen dem das bewusst ist, weil wir sind halt eben, ich sag jetzt mal ganz stumpf, wir sind halt eben Männer, wir sprechen über solche Dinge nicht so. Weißt du, was ich meine? Svenja fragt mich, Chris, ich habe mit Chris irgendwie geredet, weil es ihm schlecht ging. Svenja fragt mich danach irgendwelche Sachen, dann sage ich, ja, weiß ich nicht. Wie, das weißt du nicht? Hast du denen das nicht gefragt? Ich sag, nee, wir keine Ahnung. So, wisst ihr, was ich meine? So, da sind wir halt dann irgendwie einfach so ein bisschen verschlossen, aber ich nehme halt total viel einfach daraus mit und mir persönlich ist es total wichtig, weil falls ihr euch erinnert, Folge 0 und Folge 1 und danach vielleicht noch ein paar andere, ich weiß nicht, ob es ab 3 auch noch war, die haben wir einfach so aufgenommen, so ohne Publikum, bis wir dann gesagt haben, ey, wir machen das live auf Twitch, das ist Interaktion, das ist cool, ihr könnt mitwirken, das ist ganze Kunstprojekt Meeple-Porn inklusive des Podcasts und allem, was wir jemals geschafft haben und noch draus schaffen werden, so, dann seid ihr halt eben einfach noch ein bisschen mehr näher dran und wir halt eben auch an euch, anstatt einfach nur über die Kommentare Funktion von irgendwelchen Dingen so. Wisst ihr, was ich meine? Viele Leute, die rumhängen, wir haben ja eine Verbindung auch zu den Leuten. Das ist bei uns nicht so, ihr seid für uns ja keine Fremde, halt eben total viele so. Ja. Wisst ihr, was ich meine?
Wenn du danach gehst, weil du ja immer wieder sagst, das Kunstprojekt Meeple-Porn, also das Kunstprojekt Meeple-Porn ist das Einzige, was Kunst in unserem Podcast oder generell in unserem Content ist, ja eigentlich nur das Thema Brettspiele mit zu involvieren. Alles andere, was da mit eingeflossen kommt, ob das jetzt irgendwelche Deep Talks sind oder ob das Meinungen sind, egal ob das zu Brettspielen, zu Filmen, zu generell, zu eventuell sogar mal zu Politik oder was auch immer, das ist ja alles, das hat ja nichts mehr mit Kunst zu tun. Das ist ja einfach nur, das sind ja wir. Das Einzige, was
naja, aber wir schaffen ja auch Dinge, weißt du? Wir schaffen ja auch kreative korrekt, Dinge. Wir schaffen Format, wir schaffen Formate sagst, oder sowas. Sagst, oder wir trotzdem, klauen Formate Wort, kreativ. Wir klauen Wort, kreative Formate.
Das Wort Kunstprojekt zeigt mir immer so ein bisschen, okay, ich bin hinter den Kulissen anders. Aber jeder, der uns hinter den Kulissen auch mal getroffen oder kennengelernt hat, merkt sehr schnell, dass wir nicht anders sind als vor der Kamera. Das Einzige, was natürlich passiert ist, wenn du auf einer Messe arbeitest, dann kannst du natürlich nicht, wenn Leute da stehen und gerade Ware abholen wollen oder was auch immer, kannst du nicht sagen, ey, halt mal kurz die Fresse, ich bin hier gerade am Schnacken, so, das geht halt nicht. Deswegen, genau. An der Stelle bricht natürlich ab, aber ja.
Genau, was vielleicht auch noch halt eben ist, so wenn, ihr müsst euch jetzt vorstellen, vorher waren wir mit Daniel immer zu viert, wenn jetzt einer halt nicht kann, so, dann sind wir halt eben automatisch zu zweit, right, so, ich fand es überhaupt gar nicht schlimm, ich habe die letzte Folge halt eben, ja, Selçuk, die einzige Kunst in diesem Podcast ist deine Hairline, ich habe es in den Kommentaren schon gelesen, ihr müsst euch vorstellen, wie Selçuk gerade so seine Hairline, oder hat sein Barber auch nicht mehr so geil, Ding ist, er muss demnächst mal wieder losfliegen und dann muss er nochmal 20.000 Haare nachinstallieren lassen
hier,
in Ankara.
Hier ist meine Geheimratzeige einfach tiefer als hier, deswegen sieht es so aus, als wäre schief. Aber was soll ich denn machen? Soll ich jetzt diese hier auch noch anpassen, dass ich mich weiter nach hinten schneide?
Ja, wie gesagt,
habe ich zwei gleich große Geheimratsecken.
Ja, du kannst die eine Geheimratsecke im Türkei-Urlaub ja beim nächsten Mal machen lassen.
Hier da einpflanzen lassen.
Einfach nur da an der einen Ecke.
Da habe ich hier diesen geraden Strich und dann merkt man gar nicht, dass ich irgendwelche Haare eingepflanzt habe.
Wie auch immer, wir werden auch mit beiden Lösungen werden wir einverstanden. Also ob du jetzt vorne einfach wie so ein Pony dir einmal noch auf die Stirn kleistern lässt, das wäre auch krass, ne? Wenn einfach so bis kurz über die Augenbraue einfach so. Aber im Endeffekt, Selçuk will es auch nicht wahrhaben. Im Endeffekt, was er da hat, ist auch eine Glatze. Richtig, Leute? Also da brauchen wir jetzt auch gar nichts
ganz vormachen. Ich bin nicht derjenige, der nach vorne steppt und sagt, ich bin der Einzige hier, der noch irgendwie Haar hat oder was auch immer. Sobald ich merke, oben ist irgendwas kahl, im Sinne von jetzt nicht eine Geheimratsecke, aber halt, wenn ich merke, ich bekomme irgendwo wirklich ein Loch oder sowas, habe ich kein Problem damit, das Ding runterzurasieren. Also easy peasy, also.
Was die Leute ja auch im Stream noch nie gesehen haben oder auf Twitch halt eben, du hast hinten auf der Rückseite von dem Kopf ist ja auch quasi so ein grauer Wolf quasi so einrasiert.
Korrekt,
jetzt mal bei deinem Barbier.
Ja, aber das kann ich jetzt nicht zeigen.
Sie wissen nur die Leute, die auf die Digger-Wochenenden kommen. Und die uns das auf der Messe live besucht haben.
Das ist mein Nackenklatscher, Wolf. Da kannst du mir immer auf den Nacken klatschen, wenn du den siehst, dann jaulst du.
Heulst du, ne? Auf der Spiel haben es auch nicht viele Leute gesehen, weil die meisten Leute standen ja vor dir an der Kasse und mussten Geld abgeben,
um so ist es.
Unsere geilen Produkte halt eben zu kaufen. Ja.
Aber ja.
Nur damit ihr das einfach mal gehört habt, was auch das bei uns alles nicht immer so einfach ist. Chris kann bestimmt auch sein. Ich weiß auch nicht, ob der damit einverstanden ist, dass ich jetzt hier einfach drüber gesagt habe. So. Aber er hat es auch mit mir nicht leicht, Selçuk hat es mit mir nicht leicht, Markus hat es mit mir nicht leicht. So alle, im Endeffekt, so alle haben es mit mir hier nicht leicht. Im ganzen Brettspiel-Universum haben es alle mit mir nicht leicht und meine Freunde haben es mit mir auch nicht leicht. So. Aber auf mir ruht gefühlt auch immer ein Druck, dass es hier alles gut halt eben weitergeht. Und da leiden immer viele halt eben drunter und ich muss da auch einfach ein bisschen gucken, ich habe das auch schon geschafft, viel Druck von mir quasi halt eben runterzunehmen, aber auch das ist einfach ein Learning, da muss ich einfach noch ein bisschen weiter dabei sein und Chris muss einfach mal ein bisschen mehr chillen, wenn ich will den beleidigen dürfen, wie ich will und wenn er der Meinung ist, das geht so nicht so, dann ja, kann ich jetzt die Möglichkeit, entweder ich beleidige nicht mehr, was für mich auch schwierig ist, weil ne, ihr wisst, wie ich meine. Weil es kann nicht sein, dass immer nur einer einen beleidigt, so wisst ihr, da muss man auch nochmal was Reserven in der Rückhand lassen.
Ja, ein bisschen Struktur würde ich von dir bitten, deswegen leite mal ganz kurz die Kommentare ein.
Ach so, ich bin ja immer noch der Mann an den Dingens. Warte, ich bin es genauso. Das ging jetzt mir so abrupt, dass ich genauso dumm aussehe wie Chris. Er wird es ja auch niemals jetzt rausschneiden, ne? Normalerweise, das hätte jetzt einfach zack, ich hätte drücken müssen, ich war gar nicht bereit. Selçuk, demnächst musst du vorher dreimal blinzeln. Also, Kommentare.
Kommentare, Kommentare. Bester Brettspiel-Podcast aller Zeiten.
Alter Digga, geisteskrank.
Sind mal viel zu wenig Pimmelwitze.
Oh mein Gott, Chris ist so cute.
Also, erstmal ein Kommentar zu den Kommentaren. Es kommt hin und wieder mal, auch in diesen Kommentaren kamen zwei Kommentare, Grüße gehen raus an die beiden, die damit kommen und sagen, ja, was ist denn los hier, Podcast, nur noch Kommentare und so lang Kommentare, Sektion und bla bla bla. Leute, wir haben von vornherein gesagt, Kommentare gehören hier mit rein, weil das euer Content ist, den ihr hier mit reinbringt und gleichzeitig uns natürlich Content eröffnet, um auch auf diese Kommentare zu antworten. Für uns ist wichtig, genauso wie letzte Folge, ich fand das letzte Folge so geil, dass wir abgedriftet sind plötzlich in dieses Kindertraumata-Filme-Thema, was ich so gefeiert habe, weil daran denkst du nicht, bevor du diesen Podcast aufnimmst. Du gehst einfach rein, öffnest die Kommentarsektion, guckst, was da ist und denkst dir, what the fuck, Alter, was eine geile Frage.
Und deshalb, in der Community-Gruppe bei Facebook hat das sogar noch Nachwirkungen quasi gehabt, dass dort noch ein Beitrag dazu erstellt worden ist, wo sich Leute noch drunter ausgetauscht haben. Können wir gerne auch, das fand ich total spannend, können wir auch gleich gerne nochmal drüber reden, wieso da die Ansichten irgendwie gewesen sind und was die Leute für persönliche Erfahrungen gesammelt haben mit Kindheitstrauma durch Film und Fernsehen.
Ja, aber auf jeden Fall.
Keine angenehmen, sag ich euch so, wie es ist.
Auf jeden Fall hake ich diese beiden Kommentare dann auch gleich ab, aber jetzt kommen wir ganz kurz zum ersten Kommentar, der ist für Folge 243, auditives Schleudertrauma. Und zwar ist der von Frosty. Da ihr mit der Schnecke kamt, hier eine andere Methode. Ich gehe davon aus, dass die Schnecke sich darauf bezogen hat, dass wir mal über dieses Schneckenthema geredet haben. Wenn eine Schnecke dich dein ganzes Leben lang verfolgt und wenn sie dich einmal berührt, dann bist du tot, aber dafür bekommst du halt so und so viel Geld und so weiter.
Ja, okay, verstehe.
So. Wenn ihr einen Würfel werft, ihr könnt werfen, wie ihr möchtet und die Augenzahl ist immer 1 Million. Zum Beispiel bei 4 bekommt ihr 4 Millionen Euro, also in dem Fall.
Okay, alles klar.
Aber wenn ihr eine 1 würfelt, verliert ihr eine Hand. Ihr könnt also nur so lange würfeln, bis ihr maximal 2 Einsen gewürfelt habt. Würdet ihr würfeln und wie oft?
Das ist aber jetzt eine ganz schwere Frage. Das kommt auch an,
jetzt?
Wie... Ja.
Echt jetzt?
Ja, klar.
Für dich ist das jetzt eine schwere Frage.
Digga, wenn es ein W100 ist, kann man doch einmal rollen.
Nein. Natürlich reden wir von einem W6.
Digga, von einem W6, Junge, kennst du mein Würfelglück? W100 würde ich einmal rollen.
Also sorry, da werden wir niemals mit einem W100 dabei. Aber auf jeden Fall, jetzt gehen wir von einem W6 aus. Vergiss es. Never ever.
Nein.
Die Gesundheit geht sowas von vor, Alter. Scheiß auf die Millionen. Ich will meine Hände behalten, auf jeden Fall.
Bei einem W100 würdest du rollen?
Nein.
Kein Mal, oder was?
Nein, ich mach's nicht. Fertig.
Ach, aber ich bin auch so, ich zock auch so gerne, Digga. Und ohne zwei Hände kann man auch gar
Digga,
nicht zocken,
Alter.
Digga, Alter.
Auf keinen Fall.
Weißt du noch, der eine Typ, Digga,
dann
den wir mal geradet haben,
der auch nicht so, unter uns.
Ja, boah, das ist auch crazy.
Nein, Digga, vergiss es. Also für sowas, bei sowas bin ich nicht offen.
Wenn wenn Fuß ab denn? Würdest du ein W100 für Fuß ab? Weil dann kannst du immer noch zocken mit deinen Kumpels. Weißt du, was ich meine?
Muss ich dir jetzt wirklich eine Meeple-Porn-Frage stellen?
Ja, was denn?
Bist du behindert?
Digga, Fuß würde ich auf jeden Fall W100
rollen. Ja, dann bist du auf jeden Fall behindert, wenn der Fuß ab ist. Okay, kommen wir zum nächsten Kommentar. Und zwar 247, unlustiger König. Alex Estates schreibt... Habe im Gefühl, dass bei euch etwas die Leichtigkeit im Podcast verloren gegangen ist. Die Gespräche und Interaktionen wirken verkrampft oder verkrampfter als früher. Vergesst auch nicht, dass ihr Brettspiel-Talk richtig gut könnt. Das ist ein richtig, richtig deeper Kommentar, muss ich gestehen. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie wir den jetzt zusammenfassen können.
Digga, ich finde, wir haben den heute schon zusammengefasst. So, wir machen es einmal pro Woche, unabhängig von unseren Befindlichkeiten an dem Donnerstag, unabhängig davon, was bei uns auf der Arbeit passiert ist, unabhängig davon, ob unser Auto im Arsch ist, unabhängig davon, dass wir vielleicht eine Beziehungskrise haben, unabhängig davon, dass wir vielleicht finanzielle Sorgen haben oder irgendwas und unabhängig davon halt eben, ob wir wirklich uns Zeit genommen haben, halt eben Spiele halt eben am Wochenende zu spielen. Wir versuchen immer gerne zu spielen, weil es halt eben unser Hobby halt auch ist so, aber es ist halt leider auch nicht mehr so wie früher, ja, dass ich wie zu Boardgame-Digger-Zeiten halt eben 3-4 Mal halt eben Brettspiele gezockt habe. Das liegt auch grundsätzlich an meiner neuen Partnerschaft. Ja, Svenja ist halt eben um 19 Uhr zu Hause, Digga. Ich brauche hier um 19 Uhr, will sie auch ihre Ruhe haben. Da brauche ich hier nicht während der Woche Leute einladen. Während ich früher haben wir jeden Dienstag um 18 Uhr hatten wir eine feste Spielerunde einfach so, weil Svet die andere Arbeitszeiten beispielsweise hatte und so. Und deswegen, ja. Grundsätzlich ist es dann immer auch für uns, wir wissen auch, dass ihr oder viele von euch die Erwartungshaltung haben, ey, das ist ein Brettspiel-Podcast, wir müssen über Brettspiele halt eben reden. So. Brettspiele sind ein großer Bestandteil von unserem Leben und ein großer, ist unser größtes und liebstes Hobby, was wir neben unserem ganzen anderen Krempel halt eben halt irgendwie auslösen. Und natürlich, wir macht das auch jeder anders irgendwie. Aber natürlich, wenn wir für euch Unterhaltung am Donnerstag irgendwie machen, nehmen wir euch sehr viel mit, das Private. Also Chris am meisten, ich auch, aber Chris nimmt euch gefühlsmäßig mit am meisten mit. Ich euch wahrscheinlich mit den ganzen Umständen nehme ich euch am meisten mit. Selçuk lässt sich nur verleiten und erzählt ab und zu den einen oder kleinen Schwank und hält seine Sachen halt eben entsprechend lieber privat, so wie Daniel das halt eben auch gehandhabt hat. Und natürlich ist es immer so, dass ihr seid auch sensibel, ihr kennt uns schon viele Jahre, viele Folgen, wir haben jetzt Folge 249, ihr kennt uns wirklich richtig gut, das merken wir immer wieder, wenn wir jemanden von euch und so treffen.
Alleine dieser Kommentar hat mir gezeigt, wie gut ihr uns unter anderem kennt, das ist wirklich erschreckend, dass ihr Sachen raushören könnt von wegen, ihr habt nicht mehr diese Leichtigkeit oder ihr kommt ein bisschen verkrampft rüber, finde ich schon so krank, weil das meistens sogar zutrifft bei gewissen Folgen, dass man merkt, da hat gerade so ein bisschen was drin gesteckt, wir waren da nicht so ganz bei der Sache oder wir haben uns sozusagen da gerade im Kopf mit was anderem beschäftigt. Aber was natürlich auch so eine Sache ist, generell ist man ja auch mit dem Fernsehen oder so, wenn ihr kennt ja, von früher, ihr habt eine Lieblingssendung gehabt, ihr habt irgendwie Wetten, dass geschaut mit euren Eltern oder ihr habt irgendwie, kennt ihr doch Notruf mit Hans Meiser oder so, dieses ganze Zeug. Also es gab ja früher diese ganzen Sendungen und man hat sich das angeschaut und sobald in dieser Sendung irgendwas neu war, irgendwas anders war, hat man sich gedacht, fuck, Alter, warum haben die das geändert? Das ist auch mit Süßigkeiten so. Wenn irgendwo die Rezeptur geändert wird, kotzt man sich ab, weil man sich sagt, lass doch einfach alles, wie es ist so. Und das hat, also der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn man sich an etwas gewöhnt hat, dann ist es halt so, dass man das auch immer so haben möchte. Aber ihr dürft halt nicht vergessen, dass hinter diesem Podcast natürlich Menschen stecken und keine Produktionsfirma und keine Skripte und keine Leute, die da irgendwie Regie führen und sagen, Cut, Stopp, nochmal von vorne oder eine Zuschauerschaft, die irgendwie hinter den Kulissen sitzt und da oben ist ein Bildschirm, der sagt, jetzt klatschen und dann klatschen alle und dann heißt es, jetzt klatschen, aufhören und dann hören alle wieder auf. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist ja alles komplett Freestyle.
So, und natürlich geht auch die Leichtigkeit zwischendurch auch mal verloren. In manchen Folgen hat man es vielleicht auch gemerkt, bevor wir vor 2 Jahren vor der Messe gewesen sind halt eben und unser Boardgame-Geek-Account gebottet worden ist und so. Das hat er auch übel abgefuckt. So, da hat halt auch jemand, ne, wir wissen ja, also
Stefan, jetzt komm,
wir wissen ja alle, okay, dass das alles sehr belastend halt auch teilweise gewesen ist, für euch auch ziemlich nervend gewesen ist, weil es sehr präsent auch solche Sachen so gewesen sind und manchmal ist es halt eben einfach so, Digga, Alter, es tut mir leid, wenn dich das stört, so, wir versuchen das immer alles so gut zu machen, wie wir können an dem jeweiligen Abend, so halt eben, so, weißt du, was ich meine?
Kommen wir kurz zum nächsten Kommentar. Zur Folge 42 war nämlich zur Folge, beziehungsweise zum Thema 300 Dinosaurier-Spiele kam ja beim letzten Mal das Thema mit Dinogenics und Dinosaur Island und so weiter, was soll man sich kaufen. Da, ja, da kam einfach eine Antwort rein von Piranha Cluster und der hat geschrieben, also ich habe mir jetzt mal Dinogenics All-In gegönnt, habe gehört, bei dem Game gibt es Interaktion über die Manipulationskarten, der Kanal Sarah Malt, Grüße gehen raus an Sarah, lobt das schon seit Jahren über den grünen Klee. Ich finde es jetzt einfach mal selbst raus. Easy, so kann man sich in den Kommentaren auch gegenseitig beraten. Kommen wir auf jeden Fall jetzt mal in die aktuelle Folge, beziehungsweise die Folge.
Digga, ich habe hier 50 Millionen, Digga, ich habe hier 50 Millionen Gewitterwürmchen um an dem, die haben sich hier in, ich habe hier eine Mateflasche, eiskalt, habe ich mir gerade aus dem Kühlschrank geholt, ey. Ich habe hier oben unter dem Deckel, ich denke, hey, was ist das hier schwarz? Es sind 1 Million Gewitterwürmchen hier in diesem Deckel quasi drin.
Du bist so widerlich, Mann.
Digga, und hier an meinem Flaschenhals auch, und ich habe da gerade schon von getrunken. Was
ja,
geht hier
das ab? Ist, das ist Eiweißprotein. Nicht vegan, aber Protein.
Dann nehme ich einfach mal ein Wichstaschentuch mal und mach das hier mal sauber.
So, zur aktuellen letzte Woche Folge, Folge Die Zwerge am magischen Tor. Schreibt der Ilsen, ich weiß ja Engagement und so, aber fast eine Stunde random Kommentare vorlesen ist auch eher semi-geil. Danke für deinen Kommentar.
Danke für deinen Kommentar.
Genauso können wir auch gleich abhaken. Andy UN schreibt, Wo Podcast 60 von 90 Minuten waren Kommentare lesen, Simulator 2000. Und du bist jetzt Teil der Simulation.
Du bist Teil der Simulation, Bruder. Herzlichen Glückwunsch.
Martin Wolf kommt wieder mit Timestamps um die Ecke und schreibt, Achtung, Selçuk, Timestamps. Ging um die Frage, ob ich meine Homies verpfeifen würde, sollte ich sie beim Clown beobachten.
Nächster Digga, Timestamp. Erstmal Übel Edelmann, er kommt wieder. Ich habe ihn beim letzten Mal beleidigt. Wieder. Er kommt wieder mit Timestamps, super sachlich. Ich bin ein großer Martin-Fan, Mann.
Gib noch einen Timestamp ab. Wenn du mich gerade 1 Minute lang beleidigt haben solltest, dann habe ich dich, dann kann ich dich beruhigen, habe ich deine Beleidigung nicht verstanden. Und nein, es bereitet mir keine emotionalen Schmerzen. Martin, das beweist mal wieder, dass du erwachsen bist und Stefan nicht.
Du Misti. Ey, großer Martin-Fan bin ich.
Coach Schule schreibt, hab versucht, auf Stefans Rat hin einen Shitstorm mit Hilfe der Garde zu inszenieren. Aber die meinten, die sind immer noch dabei, den Vergleich vom letzten Prozess abzuzahlen. Und bevor die nicht den neuen monetären Puffer aufgebaut haben, ist denen dieses Eisen zu heiß. Ich lasse den Kommentar unkommentiert. Sorry, Coach Schule, Alter.
Digga, Du kannst froh sein, halt eben. Du kannst mir 500 Euro schicken auf mein PayPal-Konto halt eben bis heute Abend, sonst verrate ich denen deinen Namen, dass du solche Sachen über die erzählst.
Nein, ist einfach ein Kommentar aus dem Internet. Alles cool. Kim Münich schreibt, ich hatte ja keine Ahnung, dass Chris lange dafür gearbeitet hat, das neue Mitglied von Feuerschwanz zu werden. Guter Pimmel-Content ist immer wichtig und gute Besserung.
Feuerschwanz.
Mabu, du weißt.
Ja.
Ich glaube, die Frage, ob irgendeine Oma durch Spiel des Jahres dazu verleitet wurde, das mitzuzocken, muss man ganz klar mit Ja beantworten. Geht ja gar nicht anders bei 300.000 bis 500.000 verkauften Exemplaren. So viel gibt unsere Bubble ja gar nicht her. Gibt ja sonst kaum Spiele, die mal über 5.000 bis 10.000 Games kommen. Oft deutlich drunter. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Wir werden auch gleich wieder über das Spiel des Jahres reden.
Also und an der Stelle auch immer noch, wir sind immer noch auf der Suche. Also wenn ihr die Oma kennt, Alter, die absolute Deckbuilding-Oma. Ihr wisst, wir haben drüber gesprochen, die halt eben nichts anderes außer Deckbuilding zockt. Durch welches Game ist sie nochmal drauf gekommen, Selçuk? Was war es nochmal? Challengers?
Ja, über Challengers halt eben Challengers, so. Ja. Und dann hast du gesagt, ob die jetzt Deckbuilding-Game nochmal?
Ja, ob die komplett eingestiegen ist ins Deckbuilding-Game halt eben. Alles durchgezockt hat, nur noch Deckbilder, zockt auch nichts anderes als Deckbilder, hat nur Deckbilder und googelt jeden Tag nach den neuesten Deckbildern.
Unser größter Fan hat geschrieben, Hi Digi, habt ihr eine Sprachnachricht zum Thema Polizei geschickt? Soll ich weiter vorlesen?
Ich kann einfach, Digga, das ist jetzt wieder so eine Frage halt eben. Fabi, ey, vielen Dank.
Warte,
ganz
kurz. Digital.
Hat er da was geschrieben?
Ach so, dann hat
er nur kurz zu Fabi geschickt, halt eben
Punkt,
so, ja.
Punkt. Und dann hat er weitergemacht mit was anderem.
Ja, ich kann, also Fabi, das ist natürlich total schlau, so, wie soll ich jetzt die Sprachnachricht abnehmen, das ist mit Name und alles drin und so, du redest auch über deine Freundin und so, deswegen mache ich das nicht.
Nein, machen wir nicht.
Nur inhaltlich halt eben, Seldschuk, ich hatte den Joke gemacht halt eben, dass ja hier in NRW keiner weiß, was du überhaupt in Baden-Württemberg auf dem Kerbholz hast, weil die Polizei ja keine Einsicht und so weiter halt eben hat.
Ja.
Dann kann ich nur sagen halt eben, also die
Fabi
Frau vom Fabi halt eben sozusagen, die arbeitet bei der Polizei. Und die arbeitet quasi, es gibt ganze Abteilungen, ja, und sie arbeiten an dieser Abteilung seit Jahren, die nichts anderes machen, als anzurufen, also wenn die Polizei in NRW jetzt bei der Polizei in Baden-Württemberg anfragen will, dann geht das quasi dorthin und die fragen bei der Polizei in Baden-Württemberg dann dich ab, das geht dann zu denen und dann schickst du quasi die Akte von Seldschuk an Digger in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, weil es kein digitales Vernetzungssystem bei der Polizei gibt, gibt es ganze Behörden und Abteilungen innerhalb der Polizei, die damit nur von morgens bis abends zuständig sind, Akten zwischen Polizeibehörden der verschiedenen Bundesländer hin und her zu schicken. Heilige Scheiße. Und das ist natürlich bei der Polizei nicht unbemerkt, aber es wird seit Jahren dran gearbeitet und nichts tut
ja,
sich.
Halt,
und es ist auch keine Verbesserung in sich. Das ist komplett krank.
Das ist aber, glaube ich, Deutschland geschuldet, weil der Deutschland auch mit Datenschutz und so weiter und E-Mails sind sie da ein bisschen vorsichtig. Deswegen, die wollen das nicht.
Ja, das muss ja alles über ein Intranet.
Also keine Ahnung,
das muss ja, aber normalerweise läuft bei Behörden doch alles über ein Intranet.
Ja, so, aber ich sag nur, beim Arzt ist ja auch so, dass wenn du zum Beispiel irgendwie ein Blutbild oder sowas gemacht hast und sagst zu dem, kannst du mir die Laborergebnisse nicht einfach per E-Mail schicken oder so, da sagt er, nö, geht nicht. Datenschutz musst du per Post machen, ansonsten geht nicht. Und dann zahlst du halt irgendwie
beim Arzt kotze ich regelmäßig
90 Cent oder sowas für die.
Haben Sie Ihr Kärtchen dabei? Grundsätzlich, Leute, ich bin einer von den Leuten, ich weiß nicht, ob ihr auch, weil ich da von den Leuten seid, so, die nie ihr Kärtchen dabei haben. Und wenn sie es haben, nie wissen, wo es ist, weil es dann zu Hause irgendwo liegt. Und wenn ich es dabei habe, ist es eh schon 3 Jahre abgelaufen, weil es das alte Kärtchen ist. Das müssen Sie dann aber bitte noch nachbringen. Am besten im Laufe der Woche. Dann musst du nochmal dahin fahren, einfach nur, hier, ich bin's nochmal. Der Bastard, ich muss nur kurz die Karte einlesen. Dafür habe ich mich wieder 10 Minuten
lang gestellt. Stefans Kärtchen hat er immer noch Haare bis zur Schulter. hinzu kommt noch, Fabi schreibt noch dazu, zu Digital Gaming. Ich habe Europa Universalis 4 circa 2500 Stunden gespielt.
Was?
Das sind circa 104 Tage. Das Ding ist von 2013 und hat mich gestern nach Jahren wieder in den Bann gezogen. Beste Grüße. Ich fand es letztens auch interessant, ich habe da irgendwie auch ein Reel oder sowas gesehen von einem YouTube, von einer Diskussion, ich weiß nicht, ob es ein Podcast war, da hat der eine auch gesagt, er findet digitale Games eigentlich viel zu günstig und gerade jetzt im Moment, also digitale Games, auch Cartridges, auch CDs und so weiter, also nicht nur das, was man halt irgendwie bei Steam kauft, sondern auch, was man eben physisch kauft. Er meint halt, es ist alles viel zu günstig, weil wenn man sich überlegt, jetzt kommt natürlich das standardmäßige Kino, ja, dieser Kinovergleich. Gehst ins Kino, zahlst...
Können wir mal einen anderen Vergleich, können wir mal irgendwie...
Ja, aber warte mal kurz.
Warte ganz kurz, wir kommen gleich rein. Ja. Lass uns jetzt bitte, jetzt sind für alle Ewigkeiten mal so einen anderen, nicht diesen Kinovergleich so. Lass uns doch mal irgendwie
macht man was... Ja auch, den Kinovergleich macht man ja auch bei Boardgames, ne?
Ja, aber wie viel würdest du einen Puff für die Kohle kriegen, Seldschuk? Zum Beispiel.
Viel. Viel. Außer man ist wirklich als Edelmann unterwegs oder sowas, aber... Also, sonst.
Ja, wir machen den Kinovergleich.
Also, der Kinovergleich, ganz klar, für eine Person Popcorn und Eintritt. Popcorn zahlst du dann deine, keine Ahnung, ein 10er, 12er plus nochmal das Ticket für zwischen 10 und 15 Euro, je nachdem, ob es ein 3D-Film ist oder ob es ein angesagter Disney-Film ist, was auch immer. Dann bist du halt mal, sagen wir mal, für einen Kinobesuch 30 Euro los. Okay? Mhm. Ganz realistisch, oder lass es 25 Euro sein. Mhm. Und dann bist du für 1,5 bis 2 Stunden bist du dort beschäftigt, dann fährst du wieder nach Hause und der Kinobesuch ist vorbei. Er sagt halt, für ein Game zahlst du zwischen 60 bis 100 Euro. Je nachdem, was für eine Box du dir kaufst. Und bei Nintendo ist ja inzwischen so, die haben ja die Preise richtig angehoben mit der Switch 2, da zahlst du ja jetzt wirklich für einen Nintendo-Titel 90 Euro oder 100 Euro. Und er sagt halt, aber mit diesem Titel hast du halt wirklich über, keine Ahnung, wie es der Fabi schon schreibt jetzt, 2500 Stunden ist ein bisschen krass, aber ja, bestimmt eine 500 Stunden locker Spaß. Du reißt aus dem Game alles raus, was geht. Und warum sollte es dann zu teuer sein, für diese Zeit einen Huni zu zahlen? Und das Gleiche denkt man sich ja auch öfter bei Boardgames, wenn man sagt, Beispiel hier Exit Games, was neu rausgekommen war, kannst du dich noch selber dran erinnern, als die kleinen Exit Games von Cosmos rausgekommen sind, hat man ja auch gesagt, kostet irgendwie einen Zehner, aber du hast dann irgendwie 3-4 Stunden Spaß, kannst du sogar zu zweit, zu dritt, zu viert spielen, kannst dich zusammen da amüsieren, ist immer noch günstiger als ein Kino besuchen, hast trotzdem Abend zusammengebracht. Also diese Preisvergleiche, subjektiv, weiß nicht. Denkt sich jeder sein eigenes Ding.
Ja, ist grundsätzlich einfach schwer zu sagen. Ich habe auch für viele digitale Spiele schon Geld bezahlt und es dann halt eben nicht. Und also ich finde immer ganz gut, wenn zum Beispiel, ich habe immer sehr viel Hand Showdown halt eben gezockt. Das Game habe ich mir damals gezogen für 29 Euro, Digga. Hab da auch dann, keine Ahnung, 2000 Stunden oder so halt eben rein versenkt. So. Und irgendwann denkst du dann auch, es kommen dann jetzt mal ein paar neue Skins oder es kommt ein Season Pass oder ein Battle Pass oder so. Dann denke ich mir, Digga, ich habe jetzt mittlerweile schon 1000 Stunden gezockt für 30 Euro. Dann bin ich mir auch nicht zu schade, halt eben Crytek in dem Fall, was auch noch ein deutsches Entwicklerstudio einfach ist, ja, dieses Game, was schon, ich glaube, von 2018 ist, immer noch schaffen, hochzuhalten, immer neue Spielerzahlen zu machen, obwohl das, was sie da tun, in den ganzen ersten Jahren alles sehr repetitiv gewesen und so wenig Veränderungen gekommen sind. Aber dann fand ich das vollkommen okay. Mir geil, ein geiler Skin, okay, den hole ich mir mal. Der kostet jetzt einen Zehner, dieses Bundle, und ich kriege mal 3 Waffenskins. Und dann habe ich ein gutes Gefühl auch dafür. Ich finde, die haben ein gutes Produkt geschaffen, was mich lange begeistert. Und da stecke ich halt auch gerne dann einfach nochmal wieder was
aber
rein.
Aber das ist ja auch nicht aus dem Gedanken von, ich supporte das Projekt, sondern es ist eher der Gedanke, ich kriege einen Skin dafür. Also, aber man holt sich die Skins auch meistens, wenn man jetzt nicht ein 16-Jähriger ist, der jetzt vom Fortnite auf das nächste Spiel springt und von dem Spiel zum nächsten Spiel springt und jedes Mal das Skin-Bundle kauft. Man denkt sich ja selber immer, man kauft Skins eigentlich immer nur bei Games, wo man genau weiß, man ist da voll involved und man will da auf jeden Fall Geld rein, Zeit reinstecken.
Ja, ich finde auch, wenn man Skins kauft, was bei Games für Waffen oder für irgendwas, finde ich, sollte man sich immer nur Skins für das kaufen, was man auch super viel spielt. So, weißt du, was ich meine? Zum Beispiel, wenn ein Medipack-Kit ist für mich weniger Skin-Wert. Doch, ist auch ein Skin-Wert, weil du benutzt ein Medipack schon häufig. Aber wenn ich jetzt irgendeine Waffe habe, die ich immer zocke, finde ich es mehr wert, diesen Waffenskin zu haben, weil du potenziell von der Zeit mehr auf deine Waffe beim Rumrennen halt eben raufgeierst, als auf dein Medipack. So, weißt du, was ich meine? Also. Und dann gibt's so super Sinn. Oder dann ein Skin-Bundle für irgendwelche Feuerfallen, die keinen Schwengel benutzt, weil die komplett out of meta sind. So ein Skin brauchst du dir nicht. Da lockst auch keinen mit hinterm Ofen vor halt eben so, ne?
Naja, nächster Kommentar, es sind jetzt nur noch 3, alles easy. Die Videobrettspielliste, erster Teil, war schon absolut geisteskrank. Werd alles suchten, keep the work up, guys, stay vegan. Kam von Brownie Dork.
Brownie, vielen Dank dafür.
Da geht's natürlich um die Liste von Stefan und von Jan. Die Liste hatte er in dem Video, YouTube-Video mit Jan hochgeladen bei sich auf dem YouTube-Kanal Boardgame Digger. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Es geht um Retro-Games, es geht einfach generell um digitale
Games. Besten Videospiele unseres Lebens einfach.
Ja. Korrekt. Ist auch wirklich aufwendig produziert gewesen und da kommen jetzt auch noch ein zweiter und ein dritter Teil, also auf jeden Fall mal einschalten, ist eine coole
Sache geworden. Vor dem ersten Teil, Leute, würde ich euch empfehlen, halt eben, also würde ich nicht empfehlen, halt eben so, aber es kommt auf jeden Fall ganz gut, wenn ihr euch vorhin raucht, weil es ist besser auszuhalten mit den mit der Umherschieberei von dem Tonregler, weil Chan mich irgendwie ziemlich beschissen abgemischt hat im Vergleich zu sich. So ist an manchen Stellen einfach ein bisschen nervig. Aber es war für ihn auch ein Learning. Ja, er ist Kameramann, ist kein Cutter so. Und dementsprechend, er hat ja schon gesagt, der nächste Teil kommt morgen jetzt. Also für euch ist er jetzt schon online, wenn ihr den quasi hört. Soll der fertig sein und da wäre es schon viel besser. Und er hätte alles gemacht und getan. Und ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich bin genau wie ihr. Ich lade das dann hoch und dann gucke ich es mir eben an. So. Bin ich sehr gespannt, Leute. Videogames, geiles Ding.
Christian Bernhard schreibt, auch wenn ihr als Duo in den letzten Videos wieder mal super Unterhaltungsprogramm abgeliefert habt, muss ich zugeben, dass Chris fehlt. Die Zwischenröpster gehören dann doch am Ende irgendwie dazu. It's more Chris Show. Ich weiß nicht genau, wie lange er verreist und hoffe, er kommt bald wieder zurück. Um diesen Kommentar, der einen unnötigen Nebensatz wie diesen eingeschoben hat, der ihm wieder Schwierigkeiten bereitet, diesen vollständig zu Ende zu lesen. Bitte thematisiert Ascending Empires.
Ascending Empires.
Also erstmal natürlich Props an Chris. Ohne Chris ist anders. Ist es so.
So, aber ich schreibe mir das mal auf. Ascension.
Ascending.
Ascending, Ascending Empires. Empires and Soracy habe ich.
Sorry.
Digga, können wir natürlich jetzt aus dem FF, kann ich da jetzt nichts aus dem Gürtel schießen, so, aber ich habe mir das mal in so einem kleinen Dokument auf WordPad hier professionell aufgeschrieben. Und wenn ich nachher nicht vergesse und einfach den PC runterfahre und dann hört dieses eine Formular, hält sich vom Runterfahren und drauf scheiße und drücke auf Herunterfahren, das dann vergesse, besteht trotzdem immer eine kleine Möglichkeit, dass wir uns das mal anschauen.
Und der letzte Kommentar für heute kommt von Steph. Bin im Boardgame, Digga, Patreon drin. Geht das in den gleichen Pot wie die Meeple-Porn-Steady-Münzen? Zählt das dann auch für die stabile Basis-Ehre?
Grundsätzlich zählt es beides für die stabile Basis-Ehre. Nein, es geht nicht in den gleichen Pot rein. Das Geld von dem Patreon, das benutze ich halt auch zum Leben. Und das Geld von Steady, das benutzen wir halt eben, um unsere Sachen zu bezahlen.
Korrekt, deswegen ist Basis-Ehre,
Kosten. Webshop, den wir haben. Wir haben unser laufendes Adobe-Ding. Wir haben ein Cloud-Laufen, Zeug-Laufen, Dingens-Laufen.
Deshalb, vielen Dank auf jeden Fall für die Kommentare. Und da schieße ich auch gleich hinterher, wenn wir schon bei Steady sind. Vielen, vielen Dank an die neuen Steady-Supporter Ole, Julian und Marcel. Vielen, vielen Dank, Leute. Jeder, der bei Steady supportet, Ehren, Mann, Frau. Allerletztes, ein kleiner, nicht Kommentar, ich nenne es jetzt einfach mal ein kleiner Chris-Kommentar von Julian über Facebook. Er sagt, ein Mann namens Chris T. hat schon immer Gefallen an komischen Sexpraktiken gehabt. Jedoch sollte man sich keine Lebensmittel in die Harnröhre stecken, wie Jonathan Frakes. Wie Jonathan Frakes soll ich das jetzt vorlesen?
Achso, wie das komplett verkackt. Warte.
Sie glauben, die Geschichte ist wahr? Da haben Sie recht. So etwas Ähnliches ereignete sich in Bochum 2025. Ihr Jonathan Frakes. Danke, Juli.
Pass auf, ich habe noch eine kleine E-Mail. Eigentlich habe ich zwei, aber Marcel, du verzeihst mir, deine E-Mail muss ich auf jeden Fall verschieben aufgrund der Länge, auf einen schlechten Tag, weil die ist nicht zeitaktuell, die ist immer, die halte ich mir mal so als kleinen in der Hinterhand. Aber ich nehme noch kurz eine E-Mail kurz mit rein. Muss ich mal noch eine E-Mail einmal einloggen, weil ich bin ja gar nicht drauf vorbereitet.
Super, hier. Super gut organisiert mal wieder.
Ja. Es geht aber um die Ehrenrettung halt eben so. Von Sherwin. Moin Digga, vielleicht kommt man Nachricht rechtzeitig für den bevorstehenden Stream. Falls nicht, ist sie hoffentlich auch nächste Woche noch relevant. Ich habe es übrigens vor dem Stream gesehen. Er hat im Chat mich zweimal schon belästigt, dass ich mich jetzt gefälligst in meine E-Mails begeben soll, weil er mir geschrieben hätte. Habe ich gecheckt, Digga, habe ich gemacht. Vorher schon. Der aufgeweckte Boss. Da Chris sich weiterhin weigert, einen Beitrag für die Community zu leisten und stattdessen in seiner Brettspielpubertät schmollt, Digga, ist jetzt schon so sympathisch, und ihr sowohl deine als auch Seltschuks Picks den Podcast-Hörern vorenthaltet, Digga. Hier meine Picks zur 150€ Kleinanzeigen-Challenge. Okay, pass auf, Digga. Er hat jetzt quasi seine 150€ Kleinanzeigen-Challenge gemacht und wir machen es einfach so, ich lese die Spiele vor mit dem Preis und dann raten wir die gemeinsam von so von 1 bis 10 einfach nur so auf schnell, so, weißt du, was ich meine? Wie gut du das Ding für eine Ersteigersammlung hältst, okay?
Okay.
So, als erstes hat er Scout für einen 10er.
Habe ich nicht gezockt, aber lobt der Chris auf jeden Fall immer wieder hoch. Ist vielleicht, ich würde sagen, ist bestimmt eine solide 7.
Ist bestimmt auch mindestens eine solide 7. Ich habe das auch nie gespielt, Digga. Bonanza für einen 5er. Kann man machen, oder?
Bonanza bin ich raus, Alter. Bonanza ist, finde ich, Also man kann das Haus regeln, indem man sagt, man spielt den Stapel einmal durch. Das reicht auch vollkommen aus, Alter, für das Game, dass man den Stapel zweimal durchspielen soll. Habe ich mir echt gedacht, Uwe, Alter, was hast du dabei gedacht? Ey, willst du, dass die Leute die ganze Nacht an dem Spiel hängen?
Uwe, willst du mich ficken? Was hast du dir gedacht mit Bonanza?
Deshalb muss ich sagen, Bonanza hatte ich auch ganz, ganz am Anfang mal in der Fuckboy-Schubladensammlung, aber ist dann auch irgendwann mal rausgeflogen.
Ich hatte die ganze Spaß Sammlung gemacht. Damals. Ich hatte mal die ganze Sammlung mit allem.
Ja. Hat damals. Spaß gemacht, aber ist für mich eine 5.
Ja. Okay, für mich würde ich sagen eher eine 6 sogar schon, weil für ein Startding halt eben 15 Euro Seven Wonders Duel kann man maken, oder?
Ist auch 15 Euro ist ein gutes Zweispielerspiel, ja.
Ja, ist gut. So. Wettlauf noch Eldorado habe ich nie gespielt, Digga.
Habe ich auch nie gespielt, aber soll ja super gut sein. Also wurde mir auch immer mal wieder auf dem Digger-Wochenende noch mal angepriesen. Ey, das musst du mal zocken. Glaub mir, es ist echt ein gutes Spiel. Aber bin ich nicht dazu gekommen.
Auch noch nie gezockt, Digga. Little Town für ein 13er?
Kein Kommentar, keine Ahnung.
Keine Ahnung, auch nicht. El Grande inklusive Erweiterung für ein 10er?
Wer braucht die Erweiterung?
Keine Ahnung, warum er sich die Erweiterung noch da holt. Hätte er sagen sollen, halt, ich gebe dir 4 für das Grundspiel, verpiss dich mit der Erweiterung.
Ich sag dir ohne Scheiß, diese eine Erweiterung, die habe ich schon mal angesprochen. Es gibt diese eine Erweiterung, die heißt, glaube ich, irgendwie Tournament oder was auch immer. Da geht es einfach darum, dass du, also die heißt, glaube ich, nicht Tournament, aber es geht einfach darum, dass jeder sich sein eigenes Deck bauen kann. Also deine Karten, die du normalerweise hast zum wann du als erstes sozusagen in der wenn du als erstes in der Runde dran bist und gleichzeitig die Stärke und so weiter kannst du ja ausspielen in einem normalen Spiel, da hat ja jeder die gleichen Karten und du kannst ja dein eigenes Deck zusammenstellen und dieses Deck hat auch gleichzeitig dann auch so eigene Effekte und wir haben das halt so gezockt mit diesen Karten, da hatte ich die Big Box noch. Und ich habe mir gedacht, boah, das wird so geil. Man überlegt mal, du kannst dir deine eigenen Fähigkeiten zusammenstellen und bam, Alter. Und dann kam einfach immer wieder die gleiche Fähigkeit raus. Und ich so, hä, wie, hast du auch die Karte gewählt? Ja, klar, die ist voll stark. Ja, die habe ich auch gewählt. Hä, ich habe die auch, ich spiele die später aus. Ja, Bro, Alter, es macht halt irgendwie das Spiel nicht geiler. Deswegen El Grande für einen 10er, super, aber hättest du dir auch 5 Euro sparen können.
Erweiterung weg. Castles of Burgundy für einen 20, rein.
Easy.
Boah, Russian Railroads inklusive American Railroads für ein 20.
American Railroads braucht keinen Schwanz.
American Railroads war doch das Ding, was damals so übertrieben, war es nicht das, was so übertrieben teuer war?
Nee, German Railroads war übertrieben teuer und American Railroads war in so ein Blister eingepackt. Das hat, glaube ich, was mit Ding zu tun, mit irgendwelchen Aktien oder sowas. Da ist so noch so ein Aktienmarktprinzip mit drin. Braucht aber kein Mensch. Aber alleine das Grundspiel von Russian Railroads ist geil. Also
und Great Western Trail für ein 20. Kann man auch machen. Also haben wir kleine Fuckballspiele, ein Zweispielerspiel, ein paar Spiele, die wir nicht kennen. Altersschinken ist ein guter Punkt. Ja, halt eben auch wirklich gute Games. Ich muss sagen, Russian Railroads habe ich gestern angefangen, im Bett nochmal die Anleitung zu lesen, um es mal aufzufrischen, weil ich hatte einfach richtig Bock, irgendwie jetzt nochmal Russian Railroads zu zocken und werde da auch nochmal demnächst reinsteigen. Ich habe mir vorgenommen, hier demnächst mal ein paar Sachen zu tüffen. Hier von meinen Brettspielen. Können wir auch gleich mal zu.
Das mache ich doch immer, Alter. Bei mir ist jedes Spiel immer kurz vorm Ausziehen und danach wird es nochmal TÜV geprüft. Und dann heißt es entweder drinbleiben und aussteigen.
Das große TÜV-Projekt.
Ist so.
Ich sag's jetzt so, wie es ist. Es hat schon angefangen.
Ich hab mich heute mal hingesetzt und hab.
Sorry, gedacht, danke für deine Mail, Bruder.
Ja, danke. Ich hab mich heute mal hingesetzt und hab mir gedacht, weißt du was, ich unterhalte mich mal mit ChatGPT und frag einfach mal. Was gibt es eigentlich für Brettspiel-Podcasts? Und da hat mir welche ausgespuckt. Da kamen dann die Bretterwisser und keine Ahnung, Beeple-Talk und was haben wir hier noch? Irgendwie die Brettspiel-News und so. Da habe ich gesagt, weiter, gib mir mehr. Dann gibt er mir den nächsten und ich merke so, Beeple-Porn kommt gar nicht dran. Es wird nicht erwähnt. Dann schlage ich wieder weiter, noch mehr. Und es kommt nicht. Dann habe ich geschrieben, warum nennst du nicht Meeple-Porn? Jetzt halt dich fest. Jetzt kommt eine richtig geile Story. Ich musste mir vorhin so einen Arsch ablachen. Sehr gute Frage. Du hast völlig recht. Meeple-Porn darf in einer Liste deutscher Brettspiel-Podcasts auf keinen Fall fehlen. Das war keine Absicht, sondern eher der Tatsache geschuldet, dass sie stilistisch etwas eigener sind und oft polarisieren. Pass auf. Warum polarisieren? Manche finden den Ton zu vulgär oder zu off-topic. Andere lieben genau das. Es fühlt sich an wie ein Stammtisch mit Nerds, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Jetzt geht's weiter. Wo findest du sie wöchentlich bei Spotify und so weiter und so fort? Dann habe ich geschrieben, erzähl mal was über die Mitglieder und deren Eigenheiten. Sehr gerne. Ich habe dir einen kleinen Überblick über die Mibelforn-Crew zusammengefasst.
Jetzt wird's witzig, Digga. Jetzt wird's richtig witzig.
Das erste Mitglied ist Chris. In Klammern Boardgame-Digger.
ChatGPT ist so gut einfach.
Ist einfach Chris, so gut. Der Boardgame-Digger. Einer der Köpfe hinter Mibelforn, oft im Mittelpunkt, macht auch solo dem Boardgame-Digger-YouTube-Kanal ehrliche, direkte Rezensionen, Kickstarter-Previews und Toplisten. Sehr meinungsstark, ironisch, hat keinen Filter, genau dafür mögen ihn viele. Hat ein Faible für Crowdfunding und große Kickstarter-Projekte, wird von Fans oft als Herzstück der Runde gesehen. Nächstes Mitglied von Mibelforn. Potti, aka Pottnehmer. Andreas Potti Pott.
Andreas Potti Pott, Digga, das ist das Geilste.
Andreas Potti Pott, ebenfalls Brettspiel-YouTuber, hat mit Pottgamer einen eigenen Kanal, wo er Let's Plays, Previews, Vlogs macht. Bringt oft eine etwas ruhigere, sympathischere Note rein. Ist der Vermittler, wenn's mal eskaliert. Engagiert sich auch stark für die Brettspiel-Community, Discord und Events. Das nächste Mitglied ist Sebo.
Sebo ist auch bei uns Mitglied.
Sebo. Ebenfalls Gründungsmitglied. War lange dabei, aber zwischendurch mal raus, teils aus zeitlichen oder privaten Gründen. Sehr humorvoll, manchmal der Klassenclown in der Runde. Hat selbst keinen großen Solo-Kanal, ist eher Teil der Marke Mibelforn. Und als letztes Daniel. Daniel ist oft die Stimme der Vernunft. Versucht manchmal das Gespräch in geregelte Bahnen zu lenken, was bei Mibelporn nicht immer klappt. Liebt große, komplexe Spiele und Kickstarter. Hat keinen eigenen großen öffentlichen Kanal, ist aber im Discord sehr aktiv.
Was ist das für Discord, Digga, Alter? Transenporno-Discord ist der vielleicht aktiv, Digga, aber ansonsten kein.
Jetzt so zum Abschluss. Besondere Eigenheiten der Gruppe. Klar, frei Schnauze, Fluchen, Saufen, Männerabend, Humor. Für manche too much, für Fans der USP. USP? Keine Ahnung. Themen. Sie reden nicht nur über Spiele, auch über privates Zeug, Alltagsärger, YouTube-Drama. Die Community ist eine große Discord-Community und sehr aktive Hörer, viele Interaktionen. Und ja, warum hören die Leute Mibelporn? Weil es sich echt anfühlt, weil sie keine sponsorenfreundlichen Werbetexte vorlesen, sondern Klartext reden, weil man ein Gefühl hat, mit am Tisch zu sitzen, während man selbst aufräumt oder malt.
Also Leute, ihr habt es gehört, rein www.mplpn.de in den Shop, Leute, geile Sachen kaufen.
Leute, ohne Scheiß, supportet Sebo und Potti auf jeden Fall mit auf diesem Weg, Alter. Es wäre ehrenhaft von euch.
Wenn ihr Sebo und Potti ein bisschen supporten wollt, Leute, auf Steady, Mibelporn, Leute, da könnt ihr auf jeden Fall die beiden supporten, Digga, Alter. Wir werden euch wissen lassen, was sie dazu gesagt haben.
Und für unsere dummen zwei hier, Stefan und Seljuk, auf jeden Fall USP ist der Unique Selling Point.
Vielen Dank.
Es ist, ich fand's so geil, vor allem die ganze Zeit dieses Chris ist der Boardgame-Digger. Es ist einfach geil, Alter. Du bist crazy. Du bist Chris. Chris hat dich eigentlich komplett übernommen.
Was mir in letzter Zeit auch aufgefallen ist, bei Facebook-Dingern überall nur noch KI-Videos, so keine Ahnung, irgendwelche Katastrophen-Videos und alles. Und die Leute rennen nur in den Feuerball rein und dann drin irgendwelche Leute drin. Oh nein, wieso rennen sie in das Feuer rein? Jeder Mensch rennt doch weg, Digga. Und man sieht es halt einfach so. Aber du musst wieder, die sind so dumm, Leute. Die Leute sehen sowas.
Weil sie glauben, dass es wirklich ein.
Ja, das ist echt. Die glauben das einfach so, Digga. Die erzählen das dann auch allen weiter und alles drum dran. Das ist komplett krank, Digga. Facebook wird komplett von chinesischen KI-Videos übernommen, Digga. Komplett krank, einfach. Das ist so heftig. Mark Zuckerberg hat es bestimmt niemals gedacht, halt eben, dass die Chinesen sein Lebenswerk komplett anfangen zu ficken mit AI-Videos.
Auf jeden Fall war ja vor, ich glaube, vor 2 oder 3 Tagen war ja die Spiel des Jahresverleihung. Jetzt kommen wir mal zum Thema Spiel des Jahres, Leute. So, Spiel des Jahresverleihung. Wer hat denn gewonnen? Stefan, hast du überhaupt eine Ahnung?
Ja. Grundsätzlich, ohne Scheiß, Leute. Wir müssen auch ein kleines bisschen glänzen. In den Tagen, wo Chris nicht da ist, können wir ja einfach ein bisschen performen. Und ich weiß, was gewonnen hat. Also wollen wir über das Kennerspiel oder wollen wir über das Spiel des Jahres zuerst reden? Ja, ich rede dann einfach mal weiter, weil Selçuk nicht da ist und Chris es niemals checkt, das rauszuschneiden, wenn ihr auf einmal so eine Pause
ist. Ich zeig gerade in die Kamera, dass ich mir kurz ein neues Getränk holen will und zeig auf mein Getränk und lauf los und Stefan sagt, ja, okay, über was wollen wir reden? Über Spiel des Jahres. Und ist auch immer so stumm und ich dachte, ich
bin an dem Platz. Zwei Leute machen Podcast und einer ist nicht an seinem Platz.
Okay, also, Gewinner war auf jeden Fall hier, Spiel des Jahres ist geworden, der große Gewinner ist Bombusters. Du hast ja Bombusters, glaube ich, sogar gespielt.
Ich habe Bombusters gespielt. Und
warst auch begeistert.
Nee, Digga, ich war...
Du warst extrem begeistert. Du hast mich sogar an dem Abend noch angerufen, hast du mir gesagt, Alter, das Spiel ist echt krank, Alter.
Du dummes Stück Scheiße, das ist
hast du nicht?
Gelogen. Das hat nie. Ich habe dich noch nie angerufen und dir irgendwas im Bombas. Leute, glaubt mir kein Wort.
Halluzination, Stefan?
Stück Scheiße,
du oder ich, einer oder zwei? Nee, also auf jeden Fall Bombas das gewonnen. Ich weiß nicht, ob das Thema jetzt groß aufgewirbelt wird, dass das Thema Bombenentschärfen ist. Ob das jetzt gut ankommt in der großen, breiten Masse. Ey Leute, komm, hock dich mal zusammen an den Tisch, wir werden jetzt eine Bombe entschärfen. Oder ob dieses süße Thema das ganze Ding wieder familientauglicher macht.
Grundsätzlich gab es da ja auch schon eine Kontroverse zu. Leider ist meine, Digga, ich habe mich so gut vorbereitet halt eben so.
Echt stark.
Ja. So, allerdings ist mein Handy leer, deswegen habe ich das ist doch nicht vorbereitet. Also grundsätzlich gab es eine kleine Kontroverse, es gab auch einen Artikel beim Stern darüber, vom 14. Krass. Juli, also 3 Tage her, zusammen zittern, Bombusters ist das Spiel des Jahres 2025, ich werde euch jetzt hier halt eben nicht vorlesen, worum es geht. Ist ein japanischer Autor halt eben, der das ganze Ding irgendwie gemacht hat und die Leiter, der ist Institut für Ludologie in Berlin, übten halt auch Kritik. Das Thema der Bombenentschärfung legt die Frage nahe, wer denn die Bombe gelegt hat, warum muss ein Antiterrorspiel zum Familienspiel werden. Das ist quasi so die Frage, die der Leiter des Instituts für Ludologie einfach stellt. Der Spiel des Jahresvorsitzende Harald sieht das nicht als großes Problem. Das ist ja eigentlich kein nettes Thema, aber das Schöne am Brettspielen ist ja, da kann man Sachen machen, die man in der realen Welt niemals machen würde, sagt Schrappers und verwies auf die niedlichen Illustrationen, auf denen Comic-Häschen das Entschärfen von Bomben übernehmen. Da wird das Ganze dann auch nicht so leicht, dann auch so leicht gemacht, dass man es eigentlich auch als Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk verwenden kann. Das Thema sei von Anfang an in seinem Kopf gewesen, erzählt der ausgezeichnete Autor Yahashi. Bomben mit Terror zu verbinden, würde eher in Europa, aber nicht in seiner Heimat gemacht. In Japan sieht man das als reine Fiktion. Es ist dort ein insgesamt leichteres Thema halt eben.
What the fuck, Alter, was für eine Aussage. Also in meiner Heimat reden wir nicht vom Bombenentschärfen, wenn es um Terror geht. Also was, ich weiß nicht, was bei euch los ist, aber bei uns ist das alles clean.
Vor allen Dingen, ich meine, in Japan sind ja auch 2 Atombomben explodiert. Also ich meine, so reine Fiktion, das ist auch wieder einfach so ein bisschen irgendwie dahergesagt.
Aber
und ich kann mir auch nur, ich kann mir, Digga, und 1000%, ich war das ja auch vorher nicht von ihm gedacht, dass das hier mit so niedlichen Häschen und so weiter und so, der hat sich gedacht, Digga, ich mache hier ein Bombenentschärfungsspiel. Und dann hat Pegasus gesagt, oh, die Idee ist ganz nice. Digga, aber wir können kein Bombenentschärfungsspiel verkaufen, es sei denn, wir machen kleine süße Häschen drauf. auf die der Harald verweisen kann, damit wir dann Spiel des Jahres denken. Ich dachte, Digga, das ist.
Ich meine, du könntest ja auch, guck mal, du kannst ja auch hier, keine Ahnung, was weiß ich, so ein Sniper-Elite nehmen, wo du dann als Sniper unterwegs bist und durch die Gegend sneakst und irgendwelche Leute abballerst. Das ist natürlich ein ernstes Thema. Kann man jetzt nicht irgendwie mit Häschen und Schäfchen irgendwie ersetzen. Aber wenn du das jetzt mal zurückspulst, vor ein paar Jahren war das doch auch Mikro-Makro, war ja auch Spiel des Jahres. Dieses Wimmelspiel, wo du halt nach den Häschen gesucht hast. Und die Häschen haben unter anderem ganz, ganz fiese Sachen gemacht auf dem Plan. Ne? Also ich habe das Spiel nie gezockt, weil...
Also die haben sich ermordet. Da waren ermordet. Ja, die sind hinterrücks ermordet worden. Da war alles dabei, Digga. Alter. Da alles die lagen dabei, einfach tot in der Stadt herum.
Aber solange es Häschen sind, das erinnert mich halt auch immer an Happy Tree Friends, wenn du das noch kennst.
Ja, klar.
Das waren auch süße kleine süße kleine Wesen, die da durch die Gegend gelaufen sind und dann haben sie sich gegenseitig abgeschlachtet und der andere hatte doch immer diese Flashbacks, dass er im Vietnamkrieg irgendwie noch war vor ein paar Jahren und jetzt hat er wieder so ein Flashback und wird komplett crazy und schlachtet dann alle komplett ab.
Also Happy Tree, jeder, der das nicht kennt, Happy Tree Friends, müsst ihr auf jeden Fall mal googeln,
bei YouTube oder so
mal gucken und so ein paar Folgen mal. Also sie sind immer nur so 3 Minuten, 4 Minuten Folgen oder so. Aber ist schon ein bisschen crazy. Aber du hast natürlich recht. Du kannst auf jedes Thema, also ich meine, das ist ja wirklich halt eben Morde, da wird einer mit dem Hammer erhauen, da wird einer runtergestoßen, hinterrücks, wegen Eifersucht, Fremdfickerei und weiß der Geier, was halt eben alles so dabei ist, in diesen ganzen Fällen hier gesponnen. Dann machst du süße Häschen drauf und das ist kein Problem, wenn die zerstückelt in der Gegend rumliegen. Ja gut, die liegen jetzt, glaube ich, nicht zerstückelt, so wisst ihr, was ich meine, aber dann ist es kein Problem, wenn die hinterrücks ermordet werden. Und dann ist natürlich auch die Frage, okay, wo ist, bei welchem Thema, wie weit könnte ich das jetzt treiben, wo dann das Ding durch ist, keine Ahnung. Nehmen wir einfach mal medizinische Forschungsexperimente an Menschen.
Nee, machst du
oder, mal. Oder weißt du so simpel. Zum Beispiel, so kann man das mit Häschen machen und ist das dann noch okay, weil wir die da ja nur an Häschen machen und ist im Endeffekt ja auch der Realität bestimmt, weil medizinische Forschungsexperimente an Häschen ja auch, an echten Häschen ja auch gemacht werden oder an Mäusen oder so.
Jetzt überleg mal, ich habe das Spiel nicht gezockt, aber jetzt überleg mal das Spiel. Ich glaube, es ist ja komplett kooperativ. Das heißt, man schraubt ja auch die Levels hoch, ne?
Sind wir bei Mikro-Makro?
Von Bombastas.
Bei Bombastas, ja, genau.
Es wird immer schwieriger. Man schraubt ja auch den Schwierigkeitsgrad hoch, es wird ja auch immer schwerer. Jetzt sagen wir mal, das erste Level wäre in einem, ja, von der Bombe her eher wie so ein Böller. Wir sagen mal, wie so ein richtig fetter Böller. Ja, und das Spiel hätte irgendeine Mechanik, wo du mit beiden Händen natürlich, jetzt kommen wir wieder zum Thema Würfeln und die Hände sind ab und so, aber du würdest, in dieser Mechanik würdest du beide Hände generell benutzen, weil du irgendwie 2 Karten aufdecken musst mit jeweils einer Hand und die beiden Karten geben dir irgendwelche Hints. Ich erfinde gerade was im Kopf.
Ja, ja.
Und jetzt ist es so, dass wenn die Bombe explodiert, gerade bei dir,
kannst du nur
dann reißt es dir die Hand ab. Und du kannst das weitere Spiel nur noch mit einer Hand spielen und nur noch eins von diesen Hints sozusagen aufdecken und dir anschauen und du bist sozusagen gehandicapt. Wäre das jetzt noch okay?
Ich koche, ich habe alles mitgeschrieben, wir kochen da was.
Ich hab's wieder geschafft, ne?
Digga, ohne Scheiß, ich habe alles mitgeschrieben, wir kochen da was. Eine Hand ab, 2 Hände ab, dann kannst du nur noch mit dem Mund irgendwie mitzocken oder mit dem Kinn irgendwie Sachen über den Tisch schieben, bist du dann komplett weggesprungen.
Nee, jetzt ohne Scheiß, ist das dann vielleicht dann die Stufe zu viel, dass man nicht direkt als Gemeinschaft verloren hat, weil eine richtige Bombe explodiert ist und alle hat's weggefetzt oder sowas, sondern dir tun die Gliedmaßen irgendwie abreißen, aber wir sind ja immer noch Häschen, das heißt, es ist ja nur Stoff, man kann es ja wieder dran nähen. Ich weiß es nicht. Also
ich weiß es nicht, wir müssten Harald fragen, aber ich glaube, Harald würde nicht hierher kommen und uns die ganzen Fragen quasi beantworten. Natürlich wieder, wie jedes Jahr, Spiel des Jahres wirft wieder 1000 Fragen auf. Natürlich gibt es wieder die Neutralität halt eben, die soll ja da gewährt bleiben und wenn du da mal guckst, so haben die dafür auch gewisse Merkmale, zum Beispiel du darfst dann keine Kohle durch Verlage verdienen, du darfst nicht mit Verlagen zusammenarbeiten und so weiter und die Hälfte von denen, die da drin sitzen, Digga, Alter, sind einfach sitzt du bei den Brettspieltestern im YouTube-Kanal, sitzt die drin, oder im Inset Moin Podcast sind die drin, oder bei den Brettagogen sind die irgendwie mit drin. Okay. Und ganz ehrlich, Digga, und wie, du kennst das, wir sind nicht in dieser Jury, Selçuk, aber wir sind auch vernetzt, so, weißt du, was ich meine? Und wir haben Leute, die finden wir cool, wir haben Leute, die finden wir nicht so cool, wir haben Leute, denen stehen wir neutral gegenüber, und das schleicht sich ja automatisch ein, weil du mit manchen Leuten vibest und mit manchen Leuten einfach nicht vibest, und wenn du halt eben jahrelang warst, du halt eben einfach nur Influencer und hast dich dadurch, dir an das Privileg wird dir zugeschrieben, dass du Brettspielkritiker quasi bist, weil du dir zu jedem Game irgendeine Scheiße aus dem Arsch gepresst hast, die du in irgendeinem Video oder in einem Blog quasi geschrieben hast.
Influencer, sorry, Alter, Brettspielkritiker ist genauso nichtssagend wie Influencer. Also, wenn sich Leute in der Facebook-Gruppe Spieletipps schreiben und der eine sagt, oh, krass, cooler Tipp, habe ich noch nie gezockt, muss ich mir auf jeden Fall zulegen, dann wurde er geinfluenced, dann ist unter dem Brettspiel-Post halt ein Influencer dabei. Ist genauso wie ein Brettspielkritiker, nimm mal wieder die Facebook-Gruppe, einer schreibt einen Spielbericht über irgendein neues Game, was gerade auf dem Markt ist und gerade im Hype ist, und er schreibt eine Kritik darüber, muss ja nicht journalistisch irgendwie angehaucht sein, sondern einfach nur eine Kritik, ist er halt ein Brettspielkritiker. Es ist so ein Bullshit, wie man sich da auszeichnen kann mit irgendwelchen Titeln. Aber ganz kurz nochmal.
Aber es ist halt auch, ich finde es halt krass, dieses Businessmodell, was auch dahinter steckt, halt eben, dass die quasi für dieses Lizenzgebühren verlangen, halt dafür, dass du dir dann als Gewinner auch diesen scheiß Pöppel da drauf stecken lassen kannst. Und ich habe heute mal versucht zu googeln, ob es irgendwelche Finanzberichte oder irgendwie sowas gibt, wo man halt eben mal sehen kann, so, was sind denn so die Einnahmen halt eben so, irgendeine Bilanzierung oder so.
Ist das als Verein gezählt?
Ja, aber. Weiß, ich hab nicht, also die dürfen halt nicht gewinnbringend arbeiten halt. Die Correct, dürfen ihre, müssen damit ihre Räumlichkeit finanzieren, die müssen den Geschäftsführer finanzieren und dann müssen die halt irgendwie Zeug machen. Aber ich habe nur irgendwelche Sachen gefunden von D-Mark-Preisen damals noch halt eben. Ja, und da war das Hobby ja noch nicht so viral, wie das heute gewesen ist. Ja, und da war halt auch die Rede dann für ein Jahr lang mit einem Spiel, dass du 300 bis 600.000 Mark quasi, würde man damit quasi machen, ja, zu D-Mark-Zeiten damals noch. Jetzt musst du halt eben rechnen, du hast aber nicht nur ein Game, wo du Lizenzgebühren für das Ding quasi für ein Jahr nimmst, sondern ein Ding, was Spiel des Jahres ist, wie ein Siedler von Catan, was ich ja millionenfach oder so quasi verkaufe. Nimm einfach ein anderes Game. Ist ja scheißegal halt eben. Nehmen wir Queen Domino, wo auch ein Pöppel drauf ist oder so. Der Pöppel wird ja von diesen Games im Zweifelsfall niemals mehr verschwinden, weil es halt so ein...
Nee, wird auch nicht.
Ein Push halt irgendwie ist.
Es ist ein Selling
Point. Man verdient ja auch nicht an, also genau, das heißt, die verdienen ja auch nicht nur dann ein Jahr an dem Pöppel, sondern verdienen ja dann auf ewig. Korrekt. An jedes Jahr kommt ein Game dazu. Natürlich sind mal welche dabei, die verkaufen sich schlechter, manche werden zu
dauerhaft. Das Thema, so, dass man so viel dass sie so viel Impact haben auf Umsätze und extremen Impact haben auf die Spieleszene, ist ja klar. Es geht es eher darum, ich will ganz kurz nochmal auf das Thema eingehen mit der Bombe und dass wir jetzt natürlich gesagt haben, der Schrapers hat halt gesagt, so von wegen, ja, sind ja kleine Häschen und kooperatives Spiel und bla bla bla. Ich habe es nicht genau gelesen, ich will jetzt nicht hier falsch zitieren. Aber sind wir dagegen, dass solche Themen Spiel des Jahres werden? Nein, sind wir per se nicht. Nö. Also sorry, wenn das jetzt überleg mal, Spiel des Jahres wäre ein Spiel von Stirb langsam gewesen.
Ja.
Und Stirb langsam werden Leute erschossen, da kriegst du durch die Gegend und was auch immer, es passieren Explosionen, es passieren Sachen, aber du würdest es feiern, wenn so ein IP-Spiel von einem coolen Film, den du noch aus der Kindheit kennst, den du auch in der Kindheit auch geschaut hast und jahrelang danach auch öfter noch geschaut hast, wenn das dann irgendwie Spiel des Jahres wird und denkst dir, oh geil, ich meine, als Weißer Hai rausgekommen ist bei Cosmos, hat man ja auch gedacht, vielleicht ist es ein cooles Spiel. Klar, es war jetzt nicht so ein cooles Spiel, haben viele gesagt, und ich habe es mir auch angeschaut und habe die Regel gesehen, habe gedacht, okay, Bruder, kannst vergessen. Aber es ist cool, solche brutalen Themen. Weißer Hai als Familienspiel hätte theoretisch auch Spiel des Jahres werden können. Hätte man dann auch von der Ludo, wie heißen sie?
Der Leiter der Ludologie, keine Ahnung.
Der Ludologie, weißt du, hätte man dann auch gesagt. Was soll das? Bringt man jetzt Familien zusammen an einen Tisch und lässt sich von Haien fressen? Bringt man jetzt Familien zusammen an einen Tisch und versucht, deutsche Terroristen in einem Hochhaus zu zerlegen? Verstehst du?
Also ich persönlich, ich habe überhaupt gar kein Problem damit.
Wir als Nerds sagen, ne? Digga, let's go, Alter, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Weil du tust, Digga, das ist eine Welt, in die du eintauchst, ist doch cool. Aber du siehst auch gleichzeitig, dass die Verlage versuchen, da so hinzuarbeiten, dass es so nicht edgy wie möglich ist. Klar, wenn eine IP dahinter hängt, kannst du den weißen Hai nicht mit einem weißen Karnickel ersetzen. Ansonsten ist es nicht mehr der weiße Hai. Du kannst die IP nicht verkaufen. Du kannst die Marke sozusagen nicht mehr repräsentieren.
Ja, aber das ist ja wirklich, die verkaufen dann ja dann schon eine Marke. Aber es ist wieder das gleiche Gewichs. Es muss so wenig konfrontativ wie geht, muss sein. Man darf sich auf keinen Fall an deutschen Spieletischen streiten, kaputt machen, Sachen wegnehmen. Das wird halt bei Verlagen immer weniger irgendwie beliebt. Und deswegen sind für mich auch so viele Spiele so uninteressant, weil ich keinen Bock habe auf Friede, Freude, Eierkuchen. Ich will den meinen Mitspielern reinspucken. Ich will den Sachen wegnehmen. Ich will auch Schadenfreude beim Spielen halt eben so verführen. Und aber grundsätzlich ist es kein schlechter Pick für Spiel des Jahres. Ich glaube, da brauchen wir uns jetzt irgendwie vielleicht nicht
drüber, aber der Weg,
drüber zu streiten. Weg, aber insgesamt, wie gesagt, ist es halt eine Gelddruckmaschine mal wieder für Pegasus. Die haben jetzt wieder den Pöppel bekommen. Dann müssen die den immer schön Tribut halt eben bezahlen, diesem Verein. Und das ganze System ist einfach für mich komplett Arsch halt eben. Wegen mir müssten da alle Finanzen einfach offengelegt werden. Auf ihrer Homepage kann man so eingucken. Die machen dann irgendwelche Schulen halt irgendwelche Projekte und so. Da sind da auch halt verhältnismäßig niedrige Summen, die dann da ausgegeben worden ist. Und dann, keine Ahnung, frage ich mich halt eben, wo der Rest ist bei so einem Verein, der nichts, keine Ahnung, wird da doch nicht so viel Kohle hätte, wird da doch dick aushängen, was hingepumpt
es
wird.
Ist, und so. Ich verstehe es auch nicht. Manchmal ist es so, dass man gewisse Institutionen irgendwie durchleuchtet, weil man sagt, okay, die sind jetzt schon so lange am Start, da müssen wir jetzt mal ein bisschen deeper reinschauen und mal gucken, was da überhaupt läuft. Und manchmal wird es halt einfach gesehen als eine gute Sache, deswegen schaut man da mal gerne weg.
Wir haben eigentlich eine gute Idee,
wir
schreiben einfach mal eine redaktionelle E-Mail, schreiben wir ganz offiziell an, aber pass auf, an Simplicissimus, Digga, Alter, und dann werden die komplett demontiert und ab nächstes Jahr gibt es kein Spiel des Jahres mehr.
Guck mal, jetzt mal ohne Witz, ne? Das hört sich jetzt so, immer so nichtgönnerisch und so weiter an. Man ist ja nur neugierig, weil man ja selber immer in der Lage steckt, dass man sich man muss immer Rechenschaft schuldig sein. Man muss sagen, was treibt man? Man muss die Bücher offenlegen. Man muss gucken, dass immer alles transparent bleibt. Natürlich gibt es Geschäftsgeheimnisse in jeder Firma, aber da redet man nicht über die Buchhaltung, da redet man nicht über Finanzen. Also Geschäftsgeheimnisse sind vielleicht die Krabbenburger-Formel bei Mr. Krabs, aber nicht, wie viel er verdient, weißt du?
Das gleiche wie mit der Kirche, die legt ja auch nicht ihre Bücher halt eben offen und da weiß ja auch niemand genau, wie viel hatten. Sie sind dafür auch nicht verpflichtet, weil sie sich ja irgendwie selbst verwalten. Ja, aber grundsätzlich finde ich, das wäre schon sehr spannend halt eben.
Jetzt haben wir hier zwei Cases geöffnet und keins davon geschlossen. Aber
ja, scheiß der Hund drauf.
Kennerspiel des Jahres wurde Endeavor die Tiefsee.
Ja, auch, haben wir schon drüber gesprochen.
Ja.
Ist ein absolut solitäres Spiel. Ihr sitzt da, puzzelt ganz nett da euer Zeug runter, setzt eure Scheibchen da ein, kriegt Scheibchen wieder zurück, kriegt neue Scheibchen und schiebt da eure Markerregler nach vorne, um noch mehr Scheibchen zu bringen oder noch mehr Scheibchen zurücknehmen zu können. Und wir am Ende sind eure Marker möglichst weit rechts hingeschoben auf irgendwelchen Tauchleisten. Ja, das muss man schon sagen. Also, das ist, zumal das Ding auch ja mechanisch aufgewärmt ist, ja. Es ist keine Segelschiffe mehr. Wir haben kein Sklaventhema mehr. Wir tauchen und erkunden halt einfach so ein bisschen. Spielt sich wirklich nicht schlecht, aber es spielt sich super ähnlich von der Mechanik zu dem anderen irgendwie spielen. Da muss ich halt eben sagen, okay, wenn ich jetzt auf Lau mir einen Teil 2 aufkoche, macht den dann wieder familienfreundlicher, weniger kontrovers, ohne Sklaven, damit mich in der BGG und Reddit bloß keine Leute abfacken, ja. Dann hat's halt eben geklappt, so. Also wer Bock hat, mit sich mit Freunden zu treffen, um dann alleine jeder vor sich hinzuspielen. Ich kann das gerne mal ausprobieren, aber ich würde euch auf jeden Fall dringend davon abraten, das einfach so blind zu kaufen.
Da streue ich mal ganz kurz aus dem Chat jetzt nochmal mit rein, warum es solitär ist.
Ja, weil du, also was macht man? Man nimmt sich Felder weg. Also keine Ahnung, ich gehe da hin und setze mich dann da rein oder gehe da hin und setze mich dann da rein. Aber im Endeffekt ist es halt eben solitär. Du kriegst deine Scheiben, dann werden die Scheiben reihum eingesetzt, dann kriegst du wieder Scheiben quasi zurück. Ich finde es extrem solitär.
Okay. Wenn man das jetzt ganz kurz nochmal vergleicht mit dem letztjährigen Siegern, Sky Team, was ja auch ein kooperatives Spiel war, was man zu zweit spielen kann.
Was super
kontrovers ist für ein Spiel des Jahres, Familienspiel, das die ganze Familie an den Tisch holen soll, wo man zwei Leuten dabei zuschaut, wie sie einen Flieger zum Abstürzen bringen.
Ja, das Spiel funktioniert auch, aber es ist halt eben einfach auch stumpf, ein super mittelmäßiges Spiel und wie du schon sagst, ein zweischwieriges Spiel. Bertolt, du bist ein bisschen laut. Ich weiß nicht, ob das bei der Aufnahme hier so gut ist. Geh mal zur Mutter, komm.
Und E-Mischen in der Kennerspiel-Sektion, was irgendwie einen, ja, was ja schon der Name sagt, mit Umweltbewusstsein und hin und her. Es sind auf jeden Fall, glaube ich, also Sky Team, glaube ich, wird sich noch länger halten. Es ist einfach ein Spiel des Jahres. Es hat, da sind die sind da schon gut, indem sie Spiele wählen, die so einen gewissen Faktor haben. Dass es weiter relevant bleibt. Bei den Kennerspielen, muss man ehrlich gestehen, ist es oft der Fall, dass die morgen wieder vergessen sind, obwohl sie eigentlich viel, viel mehr in unsere Kerbe treffen. Weißt du, dass wir als Kenner und Experten und generell Spieler, sind es eigentlich Spiele, wo du sagst, oh, das ist passt schon, es ist schon gut.
Bombast ist halt auf jeden Fall nicht das Zeug zum Evergreen, Digga. Das wird niemals ein Evergreen werden oder Legendenstatus oder irgendwas erreichen, Digga. Es ist einfach ein liebloses Spiel aus dem Pegasus-Portfolio, was jetzt da Kennerspiel des Jahres geworden
deswegen
ist.
Deswegen die Story, weil ich dich vorhin nochmal abgehakt habe wegen Catan. Die Story von Catan, dass dieses Spiel, als es 1995, glaube ich, war es, 1995 zum Spiel des Jahres wurde, da haben wir uns auch diese Reportagen, glaube ich, im React oder so angeschaut gehabt. Da hat er ja erzählt, der Rest in Peace Täuber, hat ja erzählt, dass er ist da gesessen und es wurde gesagt, Spiel des Jahres und er hat sich gefreut und eigentlich hat er dann gesagt, ist es normalerweise so gewesen, Spiel des Jahres wurde gekrönt, das Jahr wird der Umsatz richtig fett und danach sackt es ab, weil nächstes Jahr kommt das neue Spiel des Jahres. Aber komischerweise war bei Catan der Fall, dass das halt von
nie
Jahr
abgesagt,
zu Jahr
mehr wurde,
immer mehr wurde und immer mehr wurde und er hat sich gedacht, what the fuck, ich glaube, wir haben es geschafft, wir haben ein Evergreen geschaffen. Also da wurde ja erzählt, dass plötzlich in der High Society irgendwo in Amiland saßen sie da und haben am Tisch Siedler von Catan gespielt, was natürlich, das ist krank, dass sowas passieren kann. Und vom Gefühl her finde ich, wenn überhaupt, hat es Azul die letzten Jahre geschafft, wo auch viele gesagt haben, das wird ein Evergreen, muss ich gestehen, dass Azul wirklich einen Evergreen-mäßigen Status schon erreicht hat.
Ja, obwohl ich finde es nicht ganz so präsent ist. Aber
es ist nicht ganz so präsent. Du kannst es nicht mit einem Carcassonne oder sowas vergleichen. Siedler von Catan, Carcassonne und wie sie auch alle heißen, die absoluten Evergreens. Ich meine, El Grande ist auch kein Evergreen, obwohl es 96, ein Jahr später, direkt wieder am Start war. Wahrscheinlich einfach zu komplex zu seiner Zeit und hat einfach nicht so in die Spiele.
Hat nicht in diese Wohlfühlebene geschlagen, genau, wo Siedler von Catan sich drin befunden hat, einfach in dem Moment. Ja. Zu abstrakt, die Leute konnten nichts damit anfangen, mit irgendwelchen was spanische Conquistadas.
Die Caballeros und die
so,
Grandes.
Ja, da haben die ganzen Detlefs, Gabis und Anemies, die haben das einfach nicht gefühlt vom Thema her. Das ist einfach so gewesen.
Ist.
Heilige Scheiße. Projekte. Also Brettspielprojekte. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, im Stream vorgestern hat Selçuk mich quasi ein bisschen geforst. Ich habe, oder was letzte Woche im Podcast mit Deep Madness?
Es war am Dienstag.
Es war am Dienstag. So. Hinter mir, seht ihr nicht, Dawn of Madness. Das ist der Nachfolger von Deep Madness, glaube ich. Das ist Dawn of Madness ausgepackt. Ich habe das ganze Ding auf Deutsch da für, keine Ahnung, viel Geld Kisten und habe das jetzt aus der Folie abgemacht und habe jetzt dieses Projekt begonnen, dass ich dieses Spiel jetzt mal spielen will. Dann habe ich die Anleitung mit zur Arbeit genommen und habe die auf der Arbeit vergessen, ohne dass ich die gelesen habe. Und gestern Abend wollte ich die halt eben lesen und dann konnte ich die Anleitung nicht lesen, weil, okay, ich habe die auf der Arbeit, also konnte ich das Projekt jetzt nicht beginnen. Aber ist deswegen so. Und dann habe ich gestern aber irgendwie, weiß ich nicht, ich will nichts gucken, will auch jetzt irgendwie kein Buch lesen, ich will irgendein Game nochmal lesen. Und dann habe ich vorm Regal gestanden, bestimmt 5 Minuten, und habe dann gestern das Russian Railroad Project nebenher nochmal angefangen. Und das Station Fall Project nochmal angefangen.
Hä?
Was denn?
Ja, wie was denn?
Ja, ich habe mir jetzt rausgeholt und mir die Anleitung verintensiviert. Und das sind so die Games, die ich als nächstes aus meinem Regal gerne zocken will. Also Dawn of Madness, weil du mich reingeforst hast.
Ah, Dawn of Madness ist noch nicht von der Liste weg.
Nein, das ist mit drauf jetzt nur. Ich hatte halt nur die Anleitung nicht da und musste dann sagen, okay, wir zocken eh nicht nur ein Game, dann erweitere ich jetzt ins Fall. Ich habe gestern Abend intensiv nochmal Russian Railroads mir angeguckt und bin dann mit der Anleitung zwar eingepennt und werde das heute Abend aber fortsetzen. Ich werde demnächst mal in Russian Railroads einsteigen. Und das war ganz witzig, weil ja gerade am Anfang in der Liste auch Russian Railroads sogar mit drin war. Fand ich es ganz lustig. Und dass zusätzlich noch jemand gefragt hat, wie das Russian Railroads-Projekt von Chris läuft, was ja nie angefangen hatte im Endeffekt, außer dass er einmal Russian Railroads, glaube ich, gezockt hatte.
Er hat sich, glaube ich, die Ultimate Edition gekauft und hat dann gesagt, jetzt will er die ganzen Erweiterungen, eine nach der anderen will er ballern. Aber so ist das halt mit dem Projekt.
Ja, und dann will ich mich dann zweites Mal durch die Station Fall Anleitung. Ich bin jetzt einmal schon komplett durch, das ist aber wieder ein Monat her.
Aber was ist noch mal Station Fall? Habe ich gar nicht auf dem Schirm.
Nee, vom Thema, ich habe schon mal drüber geschrieben, vom Thema eigentlich ganz, ganz geil. Wir sind auf einer Raumstation und auf einmal in 11 Minuten explodiert diese Raumstation. Die geht auf einmal in den Selbstzerstörungsmechanismus und man hat 11 Minuten Zeit quasi zu entkommen. Und
hast du das nicht auf dem Digga-Wochenende gezockt gehabt?
Genau. Okay. Und man hat für die Leute vielleicht nochmal zur Auffrischung. Und dann gibt's halt eben ganz viele Charaktere an Bord, es gibt Menschen an Bord, es gibt halt eben Roboter und so weiter an Bord. Und ganz viele gibt's dann. Man hat so Aktionsscheiben und am Anfang werden einem 2 Charaktere zugeteilt. Dann kannst du aussuchen, okay, das ist einmal mein Main-Charakter, das ist der, den ich spiele. Und der andere ist so mein Side-Charakter. Falls mein Main-Charakter stirbt, wird mein Side-Charakter zum Hauptcharakter. Und ansonsten kann er so ein bisschen nebenher machen und war auch nicht groß als irgendwie was. Halt eben. Hund ist halt aus der Rand der Band. Sorry, Leute, falls ihr das hört. Ja. Und dann geht's los. Man hat so Aktionsscheiben. Die Charaktere liegen alle außen. Die haben verschiedene Sachen, die die machen können. So Aktionen, für die machen können. Und es gibt noch ein paar Nebenaktionen, wie Sachen aufheben, Sachen werfen oder sowas zum Beispiel. Schlagen oder so. Das kann jeder. Aber manche haben so Special-Sachen auch. Zum Beispiel, keine Ahnung, der Sanitätsroboter kann Roboter heilen oder sowas zum Beispiel. Oder der Sanitäter kann Menschen aufstellen und so wie auch immer. Das sind dann Special Abilities. Und dann wählst du einfach mit deiner Aktionsscheibe einen Charakter aus und aktivierst den. Und dann ist es quasi so ein kleines bisschen wie Beheimlich und Co. Du willst natürlich nicht, dass die anderen rausfinden, welcher dein Hauptcharakter ist, der halt eben so Ziele hat, die er erfüllen muss. Mhm. Ich denke mir jetzt irgendwas aus, der Geheimagent muss den Koffer aus dem Forschungslabor holen und noch irgendwo eine Probe und dann mit den beiden Dingern in eine Rettungskapsel rein. Oder du hast auch Möglichkeiten, es gibt noch so Sachen wie so einen Raumanzug oder so einen Helm. Du kannst dir den auch versuchen, einfach den Helm irgendwie zu schnappen, den anzuziehen, dann das Raumschiff so zu verlassen und würdest dann auch quasi irgendwie noch irgendwie gewinnen. Und so gibt's dann verschiedene Möglichkeiten, es zu gewinnen. Aber wenn einer rausbekommt, dass du jetzt der Geheimagent ist, Digga, und der kommt mit, da irgendwann steht ein Roboter, das muss ja nicht mal seiner sein. Er aktiviert den, wenn er dran ist, mit seiner Scheibe. Und der hebt dann an der Seite ein Rohr auf, dengelt dir das über den Kopf und du liegst dann da bewusstlos. Dann war es das eigentlich für dich so. Weil dann musst du erstmal gucken, dass du irgendeinen Charakter in die Nähe bringst, bevor irgendjemand anders ihn wieder wegsteuert. Der dich wieder aufstellen kann. Und dann immer noch Gefahr läuft, dass der nächste wieder dran ist, der dumm und du liegst quasi wieder da. Prinzipiell ist es ein absolutes Chaos-Simulator, müsst ihr euch vorstellen, denn über diese 11 oder 13 Runden oder sowas halt eben
geht. Es geht ja auch mit diesen vielen Spielern, ne?
Ja, es geht mit mehreren auf jeden Fall, mit 6, 7, 8 oder so, ich weiß es gar nicht ganz genau. Ich glaube, aber es geht mit mehreren Leuten, mehr als 4 auf jeden Fall. Und beim letzten Mal ist es so, erstmal grundsätzlich war alles auf Englisch, Digga. Der Olli hat das gut vorbereitet, aber es ist viel Text, die Karte, also auf den Karten, die Fähigkeiten.
Bis zu neun Spieler.
Halt, bis zu neun Spieler. Auf keinen Fall mit neun Spielern spielen, weil es komplett geistesgestört. Wir haben es zu sechs gespielt und es war einfach trotzdem schon komplett geistesgestört. Weil im Endeffekt alle, jeder nur bam, 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 alle lagen nur noch bewusstlos auf dem Boden rum. Keiner konnte sein Ziel mehr erfüllen. Alle Charaktere, weil wenn du losziehst und keiner, ich weiß nicht genau, was ich machen soll, ich hau einfach random den hier schon mal mit dem Rohr nieder. So und dann geil, ist das deiner gewesen, der in der ersten Runde random niedergehauen wird. Geil, so, weißt du, was ich meine? So, das ist irgendwie schon geil, weil es halt komplett Chaos ist, so, aber es ist total unbefriedigend, weil du hast zwar Ziele und Pläne, aber manchmal gibt es keine Möglichkeit, diese Pläne umzusetzen, weil einfach random einer vorbeikommt, der dengelt dich mit einem Rohr um. Einfach so.
Dieses Rohr, das macht mich so geil.
So, und dann, keine Ahnung, dann nimmt er dir noch was ab und keine Ahnung, oder grundsätzlich auch für dieses Rohr gibt's auch einen Helm. Wenn du den Helm hast, kann der nicht einfach eine überbrezeln, so müsst ihr euch vorstellen, Digga, so, weißt du, was ich meine? Aber dann gibt's dann wieder noch anderes Zeug und Fähigkeiten, dann wird dir der Helm geklaut oder weiß der Geier oder irgendwas, alles
drum und dran. Aber zieht er dann mit dem Rohr durch und du sagst dann, hallo, ich hab einen Helm, oder kann er gar nicht durchziehen?
Nee, du hast so Item-Slots, also liegen auch so Gegenstände auf der Karte aus, die du halt eben holen kannst, wie den Helm beispielsweise, oder das Rohr, oder die Zange, oder was das da ist, quasi ist so. Ja, und Jetpack, und so ganz viele verschiedene Sachen, die es da gibt, so, die
dann. Aber ist es ein Last-Man-Standing-Game, oder was?
Nee, es können theoretisch am Ende mehrere gewinnen, jeder, der sein Ziel quasi erfüllt. Was weiß ich, der Zirkusdirektor, der muss seinen Affen vorher noch retten oder also, irgendwie
was. Kompetitive Spiele, die wo du einfach schon per se sagst, dass mehrere gewinnen können, finde ich super lame.
Bei uns hat keiner gewonnen. Ja, alle waren random umgedengelt.
Besser keiner als viele. Ich meine, klar, wenn es jetzt Tiebreaker-mäßig dazu läuft, dass du am Ende zwei Sieger hast, mein Gott, dann ist es halt so, dann kann man nichts machen. Aber wenn du von vornherein sagst, jeder, der sein Ziel erreicht, gewinnt.
Es ist original, das Feeling. Es gibt auch verschiedene Räume, die wiederum verschiedene Sachen machen können, wie bei Nemesis. Und da ist es ja auch so, du hast geheime Ziele, die kann jeder erfüllen und mehrere Leute können quasi gewinnen oder halt eben verlieren. Und das ist genau das gleiche System. Plus, dass hier halt nicht klar ist, wer heimlich und Co., wer ist denn hier überhaupt wer? Und dann mit diesen Bluffen, ich aktiviere erstmal einen ganz anderen Charakter, natürlich weiß sofort jeder, der den Charakter selber spielt, okay, der Wichser, der tut jetzt so, als wäre er ich, das kann man natürlich auch wieder geil benutzen, weil wenn der jetzt random schon in die Richtung geht, in die ich quasi muss, oder ich denke jetzt, was, du willst dahin und nutzt das dann so und verstell den dann so, weißt du, nutzt ihn, denkt dann, um ihn outzuplayen, denkt, ich glaube ihm, ich tue so, als glaube ich ihm, er ist der, tue ihm was Böses und tue mir dann nur was Gutes und er supportet weiter und so, weißt du?
Ich musste, ohne Scheiß mal, du kannst es echt schaffen, ein Spiel irgendwie schmackhaft zu reden.
Deswegen habe ich mir das auf Deutsch jetzt auch geholt, weil ich glaube, das ist einfach nur dieses Englische gewesen. Und wenn du da mit ein paar Leuten, das Digga-Wochenende war auch vielleicht einfach der falsche Rahmen, wenn du dann da am Sonntag da sitzt und das Ding, oder wann wird das gezockt?
Ja,
haben,
der Sonntag ist falsch, kein und Absacker.
Weiß ich ja nicht mehr, wie es da gewesen ist und alles auch alles laut und so. Aber wenn man das hier zu Hause mit fünf Leuten mal gemütlich und jeder und hier und gucken und geheime Ziele und welchen Charakter nehme ich denn und will ich das hier mit dem Affen durchziehen oder mache ich hier komplett auf Roboter und tue so, als wäre ich Mensch und so, weißt du, was ich meine?
Alter, das kann nicht sein, Mann. Ich habe gerade übelst Bock drauf
bekommen. Das Thema ist auch so krank eigentlich, weißt du, du bist auf so einer Raumstation, auf einmal in 11 Minuten explodiert die.
Okay, pass auf, du zockst das Ding und dann erzählst du deinen Bericht und
das
wenn der Bericht wirklich, wirklich richtig, richtig krank positiv ausfällt, dann überlege ich es mir, ob ich es mal ausprobiere mit meinen Jungs, weil es hört sich
super an, Digga, und wenn es aufgebaut ist, sieht das total super aus, auf Englisch, ich habe dann da einfach irgendwann auch abgekotzt, das war dieses Ding, es gibt so viele Charaktere und manche lagen dann bei, es kommt auch ein bisschen an, wie viele Spieler das sind, und wenn wir sechs, sieben Spieler sind, gibt es natürlich eine gewaltige Auswahl, dann sind da 20 Charaktere auf der Station, welche, die keiner spielt, jeder hat einen Hauptcharakter, jeder hat einen Nebencharakter, weißt du, so, und alle können was Verschiedenes, und dann lagen dann halt 10 auf der anderen Seite von diesem riesigen Spielbrett, sondern war mir dann okay, ich zock mit denen auf der anderen Seite nicht.
Aber der Hauptcharakter.
Sondern ich guck, kann nur bei mir so sehen.
Und, ne? Der Hauptcharakter und Nebencharakter sind ja eigentlich nur dafür da, dass du zwei Leben hast.
Ja, ich glaube, wenn der eine früh abkacken wird, dass du den anderen noch weiter zocken kannst. Ich glaube, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es kann auch sein, dass du irgendwann als Notcall dann nochmal einmal die Rolle wechseln kannst, weißt du, den anderen, wenn du sagst, es bringt nichts, dass du den aufgeben kannst sozusagen und musst dann aber mit mit einem alternativen Ziel von dem anderen irgendwie auch noch gewinnen und so halt eben so.
Okay.
Also,
ja.
Also prinzipiell ist das alles super cool durchdacht und mega thematisch und auch die ganzen Charaktere, dass sie alle, die Aufgaben so sinnig ist, ne, was sie da alles da machen wollen und tun und so, schon irgendwie geil. Ja, aber schwer, Selçuk, ich brauche dafür eine Gruppe, das ist echt aufwendig vom Erklären erst, ne, das ist bestimmt, Digga, 45 Minuten erklären, ne, wahrscheinlich nicht, aber
oha,
es gibt halt super,
Digga,
viel
das
halt eben, weißt du?
Also laut Boardgame Geek ist es eine 3,92 von 5.
Ja, ich, ja.
Übelst komplex,
vom Ablauf her eigentlich nicht so, weißt du?
Ja, jetzt kommt dann
aber von den Möglichkeiten mit den Räumen und allen Leuten erzählen, was jeder Raum kann. Und dann hast du natürlich den, der Charakter muss das und der muss dahin. Aber wenn du da drin bist, ist es wahrscheinlich nur noch ein krankes Mindgaming einfach. So.
Also in Geilheit ist auf jeden Fall gerade wieder in meinen Augen gesunken. Da muss schon.
Ja, da
bist
du vielleicht zu dumm für einfach.
Ja, ich bin wahrscheinlich zu dumm für. Ich habe auch die letzten Tage irgendwie, ich habe gesehen, dass jetzt zum Beispiel ARX, was ja auch so extrem gehypt war eine Zeit lang und wahrscheinlich immer noch gehypt ist und jetzt auch wieder in der Hotness-List aufgetaucht ist und was Shut Up and Sit Down als absolute Holy Grail Game Ding irgendwie ausgezeichnet hat und Chris dann hier saß und plötzlich gesagt hat, oh mein Gott, das Ding ist so geil, natürlich mit dem Hintergrund, dass es ein Space-Thema hat. Und ich bin ja absolut gar nicht in diesem Space-Themen drin, außer vielleicht bei einem Galaxy Trucker oder so, wo das Space-Thema einfach aufgesetzt ist letztendlich. Wo ich mich, Digga, ich weiß nicht, also ich habe mir die ganze Zeit gedacht, boah, soll ich vielleicht mal reinschnuppern, soll ich es mir mal ziehen oder nicht? Und ich gucke mir andauernd immer wieder irgendwelche Kommentare, ich habe mir die Regel runtergeladen.
Hast du zu welchem Game, hast du es schon gesagt? Ich habe es nicht mitbekommen.
Ja, ARX.
Okay.
Das ist wieder ein Cole Worley oder Cole Worley heißt der Typ. Das ist der von Root.
Ja, ich weiß, ich habe das ja schon gespielt, das Game auf dem Alpenzock.
So. Jetzt mal ohne Scheiß, Stefan, würdest du sagen, das Game knallt?
Ich fand's nicht so geil.
Also, Thema abgehakt, Bruder. Ich bin selber, wenn ich
also
merke,
ich glaube, das ist schon ein Shepard so, aber ich fand's persönlich,
merke,
nicht so geil.
Dass ich unsicher bin bei einem Game, dann bedeutet das schon was. Und meistens ist es so, dass wenn ich sehr unsicher bei einem Game bin und es mir dann doch kaufe, ohne dass ich es überhaupt mal gezockt habe, dann ist es meistens ein Flop.
Vielleicht noch wichtiger Hinweis, vielen Dank Dominik, Digga, aus dem Chat, Alter, das Complexity-Ranking auf BGG von Stage4 gibt die Spieltiefe wieder und nicht die Schwierigkeiten und Umfang der Regeln, weil das ist wirklich verhältnismäßig einfach halt eben. Du hast deine Aktionsscheiben, setzt sie auf Charaktere und machst dann halt mit denen da deine Actions und plus hast deine Free-Action. Das ein bisschen ausrechnen, einfach mal nur so, dann habe ich das, diese Aktion, diesen, dann hatte ich noch eine freie, dann könnte ich das dahin werfen.
Kacke?
Halt dein Maul, du kleiner.
Nee, weil Dominik schon wieder klug scheißt hat. Schnauze, Dominik.
Ach so.
Ich hab auf jeden Fall wieder einen Proof gemacht am Wochenende. Wir haben zusammen hier Champions of Midgard gezockt mit beiden
Erweiterungen. TÜV-Projekt, das gute Miepelpon TÜV-Projekt, oder was? Die alten Dinger nochmal TÜVen.
Ein gutes altes Revisit von einem Game, was wir ja beide extrem geil finden. Und Champions of Midgard aufgebaut, die Spielmatte war komplett am Arsch, also die ist so wellig geworden, ich habe so oft dran gezogen, habe mir die ganze Zeit gedacht, soll ich das Bügeleisen auspacken oder nicht, aber ich glaube, danach ist die Matte durch und aufgebaut, alles cool, wir haben gezockt, wir waren zu viert.
Mit Board oder
erstens
mit Matte dann?
Mit Matte. Also erstmal, kein Scheiß, ich glaube, dieses Spiel funktioniert nicht zu fünft. Ich glaube, zu fünft ist es echt zu viel. Also wir haben schon wirklich das ganze Board ordentlich belagert. Und bei fünf Leuten hat auch mein Neffe gesagt, er kann sich das nicht vorstellen, dass es zu fünft funktionieren kann, weil es einfach zu viele Leute sind.
Es funktioniert auch zu viert nicht, wenn du nur das Grundspiel hast. Das ist das Krasse. Das ist das Krasse.
Ja, aber, weißt du, da sind wir wieder bei dieser Wahrnehmung. Ohne Scheiß, als ich auf, ich erzähle jetzt die Geschichte nicht nochmal von neu. Aber
als du mit Sascha und Jessica auf der Berlin-Con gesessen
so
hast und das Spiel
gemacht
hat.
Es hat so Spaß gemacht. Und mein Neffe ist halt ein extremer Feind von der Valhalla-Erweiterung zum Beispiel. Er sagt, Es ist super unnötig. Und ich sage, ja, aber es ist halt eine Kompensierung der Würfel, die du verlierst. Ja, aber trotzdem, es ist unnötig. Es muss halt ein Punishing-Game sein. Ist doch scheißegal. Lass es Punishing sein, wenn du losgehst und von 5 Würfel 4 verlierst. Ist halt so. Hast halt verkackt. Dann hast du halt nichts, was du in Valhalla eintauschen kannst gegen was anderes. Ich gebe ihm nicht ganz Unrecht, aber ich gebe ihm auch nicht ganz Recht. Es ist so ein Mittelding. Die Valhalla-Karten finde ich jetzt nicht so mega, weil es sind diese 3 mythischen Monster, die du da noch abräumen kannst, wenn du zu viert oder zu fünf spielst. Die tauscht einfach ein gegen Plättchen und dann hast du noch diese Walküren-Karten und natürlich hast du noch da so Karten drin, die halt dir in verschiedenen Zonen nochmal verschiedene Boni geben. Dass du zum Beispiel, wenn du das Drauger-Amulett hast, dass du bei den Draugern immer den Bonus hast, dass, was weiß ich, ein Schild schützt deine ganze Armee. Beispiel, sowas hier. Und ja, eigentlich ist es ein Manipulationsding, muss man schon sagen. Die Valhalla-Erweiterung manipuliert das Ding, aber ist auch gleichzeitig ein bisschen Catch-up.
Und aber auch ein bisschen mehr strategische Tiefe vielleicht noch rein, weil du dann vielleicht auch mal sagst, ey, ich spare jetzt meine Plättchen, weil ich möchte das gerne einfach haben. Und eine Gelegenheit, auch an Würfel zu kommen, die du vielleicht sonst nicht kommen würdest. Plus die ganzen Extra-Würfel, die man sonst, zum Beispiel die Berserker, an die würde man ja sonst gar nicht rauskommen.
Und, und diese Schildkämpfer, die gibt es ja auch noch, die mit den Hammern.
Die Schildkämpfer, genau.
Ja. Aber die hätten sie auch anders reinpacken können. Dafür braucht sie Valhalla-Erweiterung nicht, dass du diese Würfel bekommst. Erstmal das. Trotzdem finde ich den Kniff geil, dass ich halt in einer gewissen Situation zum Beispiel, ich bin auf See gegangen in der letzten oder vorletzten Runde und habe halt gesagt, ich gehe jetzt los. Leute, ich hoffe, Champions of Midgard ist jedem ein Begriff. Worker Placement, Einsatzspiel, wo du als Wikinger losgehst und Monster schlachtest. Mehr braucht man eigentlich nicht zu wissen. Wir sind alle im gleichen Dorf und gehen los und gehen Monster schlachten. Und einmal in jeder Runde kommt ein Troll und will unser Dorf angreifen und dem muss halt irgendeiner auch noch abwehren, aber wird dafür auch belohnt. So, das war das Spiel. Jetzt zurück zur See. Ich gehe zur See und ich weiß ganz genau, auf dem Weg werden 2 meiner Würfel verhungern. Ich weiß es. Warum? Weil ich diese 2 Würfel extra verhungern lasse, um die Plättchen daraus rauszubekommen, um mir damit das letzte mythische Monster zu snacken. Cool. Kann man machen, weißt du? Das ist das, was du meinst mit taktischer Tiefe. Man kann da ein bisschen manipulieren. Man kann Würfel opfern, um damit wieder
zu machen. Ja, weil du vielleicht hast du zu viele Wikinger und möchtest, du kannst ja nur eine begrenzte Anzahl haben. Ich glaube, es sind 8 plus deinen Anführer oder 10 plus deinen Anführer.
8
plus deinen Anführer. Du kannst zwar immer, wenn du neue kriegst, andere dafür abgeben, sozusagen, aber so kannst du auch Rid of Typen werden, schwache Typen.
Es passt ja auch super von dem thematischen her mit Valhalla. Ist ja absolut dieses thematische Ding, was du auch überall bei Wikinger-Spielen siehst.
Trondheim wird belagert, bis in alle Ewigkeit, absolut, korrekt. Alter.
Es war auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ich muss sagen, jetzt rein vom Spielspaß her ist es jetzt nicht mehr so flashy wie früher. Als man das erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal gespielt hat, war es halt wirklich noch ein absolutes, bombastisches Feuerwerk. Aber inzwischen ist es natürlich so, man ist ein bisschen gediegener, man weiß, auf was man sich da einlässt und es flasht einen jetzt natürlich nicht mehr so krass. Trotzdem ist es für mich
ein super angenehmes Ding.
Es zieht auf jeden Fall nicht aus, das ist jetzt nicht so.
Und du zockst auch immer in deiner gleichen Runde, ich ja nicht. Und wenn viele Leute kennen das noch nicht und wenn ich das zum ersten Mal mit irgendjemandem spiele, die Leute finden es eigentlich immer fett, weil du kannst das Ding auch richtig geil Wikinger-mäßig so anpreisen. Hier steht ja immer jede Runde der Troll mit der Keule vor dem Dorf und den muss einer machen. Es ist gegen die Wikinger-Ehre halt eben. Wir kriegen alle Schande und so weiter.
Pass auf, jetzt kommen die kleinen Dramas, die durchgegangen sind.
Ja.
Erstens, die Matte, ich habe da wirklich nicht drauf geachtet, aber die Matte ist wirklich schlecht beschriftet. Also im Sinne
ist
von
Müll, ne? Schlechter Druck.
Der Druck ist halt wirklich sehr schlecht.
Ja, ja.
Und bei diesem Spiel sind ja auch schon relativ viele kleine Texte irgendwo zu lesen, dass wenn du zum Beispiel, da hast du irgendwelche so Runenkarten, die immer wieder aufgedeckt werden, wenn die keiner vorliest, dann hast du keine Ahnung über den Tisch, was da für eine Runenkarte liegt. Genauso ist es auch mit irgendwelchen
Es sind halt nur zwei oder drei, die da liegen. Und,
korrekt, aber ne, trotzdem also, ja, musst du ja wissen, was es ist. Ja. Und wenn du diese Runenkarte in die Hand nimmst, und glaub mir, meine Beleuchtung ist von oben komplett da, also die leuchtet genau auf den Tisch, ich habe eine gute Beleuchtung, aber dann guckst du diese Runenkarte an, dann ist die auch noch in dieser Wikinger-Schrift geschrieben.
Runenschrift,
ja. Runenschrift geschrieben und dann ist die auch noch so klein und du liest das Ding und denkst dir, Mann, sind meine Augen so schlecht geworden? Weil du musst
Nein, das war einfach nur, weil die halb im Halbschatten lag, weil die Matte so schon mit in Kombination diese gewählte Matte mit der, so Schatten geworfen hat.
Die hat Schatten geworfen, ja. Das war das eine, natürlich die Matte. Und dann hatte ich noch ein Ding. Ich saß da, ich habe das Ding aufgebaut und habe dann bei den mythischen Monstern, ich misch die so und muss halt 3 Stück aufdecken und deck plötzlich den das Meeple-Beast oder sowas auf. Und ich gucke mir das Ding so an und denke so, was ist das? Meeple-Beast oder Meeple?
Hast du da, hattest du da wirklich so eine
Promokarte? Und merke ich dann, dass da eine Promokarte drin ist. Und ich denke mir, oh fuck, stimmt. Als ich bei der Spieleroffensive das Ding zu dem Zeitpunkt gebacken habe, habe ich ja natürlich auch die Promokarten dabei gehabt. Und ich, Dulli, habe natürlich alle Promokarten genommen und habe es einfach voll mit ins Deck reingemischt. Und ich bin kein Fan davon, in meine Spiele groß Promokarten reinzumischen, wenn es irgendwie so wenn es einfach thematisch
auf für mich Krampf, passt. Ja, also das
Meeple-Monster. So, wenn es natürlich Promokarten sind, wo ich weiß, das ist eine Karte zum Beispiel, was weiß ich, bei einem, bei, sagen wir mal,
bei Spartacus extra,
hast du dann irgendeinen Gambler drin, eine Promokarte Gambler, dann sagst du, ja klar, komm, kannst du mit reinpacken. Aber wenn du bei Champions of Midgard plötzlich die asiatischen Monster drin hast und das Meeple-Monster und hin und her, habe ich mir gedacht, ey, weißt du was, ich setze mich jetzt in, ich sortiere jetzt die Promos raus. What the fuck? Die Promokarten haben alle so ein Deckblatt. Und auf diesem Deckblatt steht drauf, ein Monster, ein mythisches Monster, 2 Runenkarten. Und du denkst dir, okay, und welche sind das? Dann guckst du dir die Karten an, die sind gar nicht markiert. Du weißt nicht, welche Karten die Promokarten sind. Alter, ich saß da, Boardgame Geek offen, Spieleoffensive offen, die Grey Fox Games Seite offen. Ich habe multiple Seiten offen gehabt, um herauszufinden, was ist in diesen Promo-Packs überhaupt drin? Und saß kein Scheiß über eine Stunde da und da Promos rausgesucht, um die Promo-Packs wieder zusammenzupacken und sozusagen in eine separate Kiste zu packen. What the fuck, Alter? Ich hab gedacht, ich spinne, ey. Keine Markierung. Und ich glaube auch nicht, dass Grey Fox Games bei seiner Originalversion irgendwelche Markierungen drin hat. Das heißt, die Promokarten, wenn du die einmal drin hast, dann kümmere dich drum, wie du sie wieder rausbekommst, wenn du sie rausbekommen willst. Das weil ich hasse, das finde ich immer am schlimmsten, wenn du zu einem sagst, ja, Promokarten sind schon hier im Spiel reingemischt, verkaufe ich dir so als Paket und denkst dir, okay, cool, ich würde gerne wissen, welches die Promokarten sind. Ja, keine Ahnung mehr, habe ich mit reingemischt.
Yo. Vielleicht als kleines Update, Leute, ich habe mir was gekauft. Kommen wir noch gleich noch zu was spielen, aber danach habe ich mir was gekauft. Julian war bei mir, wir haben was gezockt und danach sagte der so, ja, ich habe auch Deep Regrets und ich glaube, ich will das verkaufen. Ich fand es ein bisschen langweilig und ich fand es eigentlich ganz nett und Selchuk fand es scheiße und der Orso hat es dann übelst gefickt auf seinem YouTube-Kanal und nichtsdestotrotz so habe ich ihm gesagt, komm, weißt du, was ich nehme dazu. Das liegt jetzt nur bei ihm, ich habe das noch nicht bezahlt und ich habe das jetzt auch noch nicht quasi gespielt, aber er hat gesagt, kannst du haben für einen
30. Du hast es schon gespielt.
Ja, aber ich habe dieses sein Exemplar noch nicht gespielt. Meins ist jetzt quasi noch nicht hier, ist noch nicht bezahlt, dies, das, aber kriege ich so. Und da bin ich mal gespannt, wenn ich das demnächst jetzt mehrmals vielleicht nochmal spielen sollte, ob ich dann auf deinen Zug aufschreige oder ob das wirklich ein Game ist, wo ich sage, hey, als Absacker könnte das wirklich bleiben, weil ihr wisst, ich weiß nicht, was du über den Verlag aussagst, aber ich sage, es ist der beste Titel bei Boardgame Box, wie heißen sie nochmal?
Boardgame Circus im Verlag. Ich bin heiß Verlag. Wie Frittenfett, du, wenn dein Bericht über Deep Regrets kommt, ich kann es jetzt schon nicht erwarten.
Ja, apropos, Digga, sonst hau ich das Teil wieder raus.
Die Erweiterung hat inzwischen 800.000 Euro reingespielt oder 800.000 Dollar.
Ja, das hole ich mir natürlich nicht.
Leck mich fett, Alter, ey. Aber ja.
Müssen wir gucken. Ansonsten, ja, TÜV-Projekt. Ich habe auch nochmal ein Spiel getüft, am Wochenende ausgepackt. Nachdem es mir beim vorletzten Zock verwehrt wurde und wir was anderes gezockt haben, habe ich ein Fest für Odin am Wochenende nochmal gespielt. Hab das vorbereitet.
Wikinger, da kommen sie wieder.
Da kommen die Wikinger. Wir hatten beide ein Wikinger-Wochenende und hatte dann natürlich, bevor jetzt die Frage kommt, ob mit oder ohne Norweger-Erweiterung, immer mit Norweger-Erweiterung bei uns. Ihr wisst das halt eben. Das ist so ein Gesetz, sag ich mal. Immer mit Norweger-Erweiterung, das Ding irgendwie zu dribbeln. Ich wollte einfach nochmal gucken. Ich hatte das eine gute Erinnerung, als Daniel mir das damals präsentiert hatte, habe ich das irgendwie dann auch gekauft und was soll ich sagen? Jeder, der das ganze Ding noch nicht gezockt hat, ist ein kompletter Uwe Rosenberg halt im Wikinger-Manier. Ihr habt einfach Wikinger-Arbeiter und die setzt ihr einfach auf Felder ein und dann macht ihr genau die Aktion, die auf den Feldern draufsteht. Zum Beispiel, ihr kriegt ein Geld und ein Holz. Auf einem anderen Feld könnt ihr für ein Holz dann ein Häuschen bauen, also ein Häuschen bauen. Dann guckt ihr in die Häuschenauslage und baut euch dafür ein Häuschen. Oder ihr geht irgendwo anders hin. Es gibt halt vier verschiedene Spalten. In der ersten Spalte musst du einen Wikinger einsetzen, in der zweiten schon zwei und die Aktionen werden immer besser. Das heißt, ihr braucht zum Beispiel unter Umständen drei Wikinger, nur damit ihr euch zwei verschiedene Tiere holen könnt für drei Geld und so weiter und so fort. Und das ganze Ding macht ihr dann über 6 oder 7 Runden und jede Runde kriegt ihr einen Arbeiter dazu. Das heißt, ihr könnt überlegen, mache ich jetzt zwei fette Aktionen und dann gar nichts mehr oder mache ich 6 einzelne schwachen Aktionen sozusagen. Und dann gibt es dann verschiedene Warenketten. Jede Ware, die ihr bekommen habt, könnt ihr aufwerten von Gemüse zu Fleisch, von Fleisch zu Handwerksware und von Handwerksware zu Luxusware. Die haben so verschiedene Teile, wie bei Tetris, noch mehr sogar. Und habt dann an eurem Wikinger-Tableau und eine Auslage, da müsst ihr diese ganzen Teile reinpuzzeln. Ihr wollt halt der geilste Wikinger werden und das geht natürlich nur, wenn alle im Dorf sehen, was für geile Sachen ihr auch besitzt, die ihr mittlerweile schon rangeholt habt. Das heißt halt eben, jeden Iltis-Pelz gilt es draußen aufzustellen auf der Veranda, damit jeder in großes Staunen versetzt wird, dass ihr schon so einen Wikinger-Pelz habt und keine Ahnung, viele Schafe habt und so. Ihr seid so richtig Wikinger-mäßig, müsst ihr mit euren Besitzen flexen. Es gibt natürlich noch ein paar Platzierungsregeln, dass man den einen oder anderen was Warensorte grün nicht an grün direkt legen darf oder so nach dem Motto. Aber es gibt ja zum Beispiel noch die Raubzüge, da könnt ihr euch Schiffe kaufen, mit den Schiffen auf Raubzüge fahren und dann könnt ihr halt eben jagen, das geht mit so einem Würfelsystem und dann müsst ihr Waffen abgeben, um eure Würfel halt eben zu pushen und dann könnt ihr, je nachdem wie erfolgreich euer Raubzug ist, von so einem Beutetableau euch so neutrale Beute holen. Das geht hoch bis zur Krone von England und die Größe der Teils ist immer abhängig davon, wie heftig ihr da unterwegs gewesen seid, sozusagen mit eurem Raubzug, ja. Und dann könnt ihr euch das da einpuzzeln. Könnt auch immer Geld nehmen oder Erze, um euch das alles zuzumachen und so puzzelt da jeder sein Zeug vor sich hin. Und irgendwann ist das Spiel aus.
Stopp mal kurz.
Ja?
Stopp kurz.
Ja?
Wo ist dabei das Fest für Odin?
Ja, das Fest für Odin ist immer, die Wikinger wollen auch sie wollen essen am Ende der Runde und die sitzen oben an so einer Tafel. Und jede Runde nimmt man.
Ich wollte gerade sagen, wenn da jetzt eine Mechanik drin ist,
ja. Also pass auf, stell dir vor, oben ist eine Tafel. Die ersten 5 Plätze sind leer, weil die Wikinger stehen schon auf deinem Tinkplatz. Das sind deine 5 Startarbeiter, ja. Für die gibt's oben aber auch Stühle.
Ja.
Und die anderen 6 oder 7 für die Anzahl der Runden, sieht man, sind alle weg, ist die letzte Runde am Start. Ne? Sitzen oben am Tisch. So. Und nachdem man alle Arbeiter eingesetzt hat, muss man oben am Tisch die Leute Wikinger mit Nahrung versorgen. Und das ist eigentlich ganz nett, weil das ja wie so eine Leiste, weil es nur so eine Leiste ist und weil die Puzzleteils ja alle verschieden sind, kannst du denen zum Beispiel einen Fisch geben, das ist quasi ein 1x3er-Plättchen, wenn ihr jetzt so versteht, und den darfst du dann so längs da reinlegen und dieser eine Fisch füttert quasi den ganzen Tafel für 3 Dinger, so. Das Problem ist, die Wikinger sind anspruchsvoll. Jetzt würde ich sagen, ey, ich habe jetzt 6 Teils, da lege ich einfach 2 Fische rein, weil ich gerade 2 Fische habe. Aber drauf geschissen. Den nächsten Fisch musst du hochkant reinstellen, weil die haben ja schon Fisch gehabt. Die wollen abwechslungsreich essen. Weißt du, was ich meine? Jetzt kann ich überlegen, dieses 1x3-Teilchen zu.
Aus einem Fisch wird dann nur noch ein Wikinger
gewinnen. Weil du den hochkant stellen musst. Dann musst du überlegen, will ich das halt eben oder fütter ich dann noch Bohnen dazu? Plus, dann gibt's halt eben noch, sie wollen so variantenreich essen, so, weißt du, was ich meine?
Kein Scheiß, Unscheiß. Ich habe das Spiel nicht gezockt. Ich wollte gerade sagen, so, ey, wehe, da kommt jetzt nichts mit irgendwas von dem Fest oder mit irgendwie Fresserei und Sauferei. Und ja, jetzt kommst du da mit. Ich muss sagen, Profs an Uwe hat er gut gelöst.
Alter. Das finde ich auch ganz nett. Man muss aber auch dazu sagen, es wird ziemlich viel geerntet in dem Spiel. Das ist auch eigentlich ganz nett gelöst. Am Anfang mancher Runden gibt es einfach Ernte. Dann kriegt man alle Getreideteile mit der 1 drauf, kriegt dann die kleinen sozusagen. Irgendwann kriegt man dann alle Getreideteile mit der 1 und der 2 drauf. Und man hat eigentlich immer genug Essen für seine Wikinger, weil wenn du sie nicht füttern würdest, würdest du halt 3 Punkte verlieren. Aber man kann auch immer noch Geldstücke mit reinnehmen, wenn man die Platzierung beispielsweise, ja. Deswegen, keinem von uns ist es passiert, auch in einer anderen steht drin, dass es eigentlich nie jemandem passiert, weil vorher gibt es auch eine Einkommensphase, wo du Geld bekommst und theoretisch könntest du damit ja immer noch dann da
also ist es nicht, puzzeln, ist es nicht halt so mangelig wie ein typischer Rosenberg.
Wenn das Ding losgeht, du hast am Anfang nichts, dann stehst du da und denkst, Alter, was mache ich denn jetzt überhaupt? Weil du willst im Endeffekt ja geile Waren haben, also Luxuswaren haben, um die auf deinem Tableau einzupuzzeln, sozusagen. Ja, und aber dafür musst du erstmal irgendwas haben. Und um dir ein Pferd zu holen, brauchst du auch beispielsweise, brauchst du erstmal drei Geld. Wo kriege ich jetzt verfickt nochmal drei Geld überhaupt her? Ja, dann gehst du auf irgendein Feld, wo ich mir zwei Geld nehmen darf und darf dann vom Bergwerk ein Ding wegnehmen. Da habe ich zumindest schon mal zwei Geld. Wenn ich mir jetzt noch eins besorge, dann könnte ich mit den nächsten zwei Arbeiter mir zumindest schon mal zwei Schweine holen. Und mit die zwei Schweine würden sich ja schon vermehren am Ende der Runde. Weil sobald man zwei Tiere im Stall hat, vermehren die sich halt eben. Und Schweine vermehren sich so schnell, da kommt jede Runde ein Schwein hinzu, während die anderen Tiere, Pferde, Kühe und Schafe, die dreht man immer ein, wenn die zwei drin sind, dreht man ein Plättchen auf die Trächtigseite und im nächsten Jahr dreht man es wieder zurück und fügt dann eins quasi dazu. Aber die sind natürlich auch mehr wert. Und da kannst du auch überlegen, scheiße, soll ich die Tiere jetzt schlachten oder will ich versuchen, mehr Punkte darüber zu machen? Weil natürlich kann ich die Tiere dann auch über Worker schlachten. Dann kriege ich Fleisch und ich kriege Fell und ich krieg Knochen und die könnte ich mir ja auch wieder dann darüber das aufwerten und dann könnte ich das reinpuzzeln, weil ich ja noch eine Handwerksware brauche, die ich da unten reinlegen kann, weil ich nicht mein Geld habe. Also es hat Spaß gemacht, wir haben das ganze Ding nochmal durchgetüft, aber man muss ehrlich sagen, mit dieser, sowohl im Grundspiel auch in der Norweger-Erweiterung gibt es halt eben Inseln. Und die kannst du quasi holen dir und dann hast du die Insel und musst die auch noch bepuzzeln. Das Problem ist, auf diesen Inseln und auf dem Grundspielplan sind, keine Ahnung, 50 Minuspunkte oder so mindestens drauf gefühlt. Weißt du, gerade auf dem Hauptspielplan. Digga, ich habe am Ende es geschafft, genau meinen Hauptspielplan komplett voll zu puzzeln. Hätte ich mir eine dieser Inseln geholt, Digga, hätte ich 24 Punkte weniger gehabt, Real Talk. Weißt du, was ich meine?
Wie viel sind 24 Punkte?
Ja, viel, weil ich glaube 78 oder so hatte der Gewinner, also glaube ich, am Ende. Ich war der nicht.
Ein Drittel halt von den Punkten so. Wäre einfach weg.
Ja, also natürlich sind nicht alles auf diesen Inseln Minuspunkte, aber es ist schon super tricky. Also wir haben alle es nicht geschafft, da irgendwelche Sachen groß zu machen. Ich habe noch ein Langhaus gehabt, was ich mir voll gepuzzelt hatte nebenher, aber schwierig. Aber grundsätzlich muss man auch dazu sagen, hast du ein Uwe Rosenberg gespielt, hast du alle gespielt und Fest für Odin fand ich jetzt einfach noch so den coolsten, weil das einfach so dieses Wikinger-Vibe-Ding mit drin ist. Und ich überlege den ganzen Tag immer noch, wie die Kolonisten, ne? Das habe ich mit Daniel auch mal gespielt, das war auch ziemlich fett, das will ich auch nochmal zocken. Das
ist
auch
von aber denen, ist kein Uwe ich, Rosenberg.
Ne? Ist kein Uwe Rosenberg?
Nein.
Die Kolonisten?
Nee.
Naja gut, aber die Kolonisten würde ich auch gerne nochmal spielen. Das Ding bleibt auf jeden Fall für die nächsten zwei Jahre im Regal und muss man auch sagen, ein bisschen nervig auf- und abbauen. Auch, das habe ich letztens schon kritisiert. Und dann hieß dann, was? Das ist doch alles in Sortierdingern drin und da. Aber ich fand es trotzdem irgendwie ziemlich nervig, das irgendwie.
Ist es besser als Caverna? Weil du bist ja mehr Caverna als Agricola. Also ist es besser als Caverna?
Caverna hätte ich auch gerne, muss ich ganz ehrlich, Digga. Das fand ich auch ziemlich cool.
Das ist
aber, Thema. Aber eigentlich brauchst du nur ein Ding. Ist Caverna auch von Uwe Rosenberg? Ja, das ist auch. Aber Agricola braucht ihr auf keinen Fall. Ich hätte überlegt, wenn statt Agricola Supergeil Edition eine Caverna Supergeil Edition gekommen wäre bei Awaken Realms, wäre ich vielleicht in
Caverna reingegangen.
Ja, wäre ich vielleicht verlockt, rein frohlockt worden. Naja.
Bevor wir abrappen, wir haben nächste Woche auf jeden Fall Sendepause. Digga, hau raus.
Wir sind nächste Woche dann auf dem Digga-Wochenende, sind zocken und sammeln quasi für euch wieder Material für die Leute, die sich bei den Kommentarfunktionen manchmal beschweren, dass wir ein bisschen zu wenig über Brettspiele reden. Ich glaube, heute haben wir ganz gut den Bogen irgendwie hinbekommen. Ich hätte sogar jetzt wirklich noch ein bisschen noch anderes Zeug. Ich habe sogar noch was vorbereitet und so, aber das ist auch gut, dass das alles vorbereitet ist, dass wir das alles gespielt haben, das nehmen wir einfach mit zum nächsten Mal, so für die, wenn ein bisschen Flaute ist, weil ich kann euch verraten, ihr habt da jetzt quasi nichts irgendwie verpasst. Leute, wenn ihr mir einen Gefallen, persönlichen Gefallen tut, könnt sehr gerne, schaut gerne nochmal unter das YouTube-Video rein, die besten digitalen Boardgames auf dem YouTube Boardgame-Digger-Kanal, weil der Chan sich so viel Mühe damit gegeben hat. Das Thema ist natürlich vielleicht jetzt kein Brettspielen, ja, und ein bisschen was anderes, aber durch die ganzen Einblendungen, wir konnten das nicht monetarisieren, das ist vom Algorithmus her, wird das von YouTube komplett durchgefickt und deswegen versuche ich es einfach netterweise damit, Leute, dass ihr mal einschaltet, dass ihr einen Kommentar da lasst und einfach einen Daumen halt irgendwie, würden wir uns auf jeden Fall freuen, dass der Chan auch schön motiviert bleibt, dass er weiter für uns hier irgendwelche Sachen vielleicht cuttet oder astet oder wie auch immer. Ich glaube, da haben wir alle irgendwie ein bisschen was davon und momentan macht ihm das einfach ein bisschen Spaß, dass der Ton jetzt da nicht so ganz geglückt war in der ersten Folge. An manchen Stellen ist für ihn so ein kleiner Downer gewesen. Deswegen, aber wir lernen alle und dementsprechend Kuss auf die Nuss. Besten Dank, Selçuk, heute hier, dass wir das partnerschaftlich gemacht haben. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an alle Leute, die hier subscribed haben und supported haben und mitkommentiert haben, Leute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder. Bis dann, Leute. Kuss auf die Nuss. Das war Mippelprin Over and Out. Digga und Selçuk, tschüss.
Peace, Leute.
Aloha, Leute. Selçuk hier. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr es noch nicht wisst, wir haben jetzt einen Steady-Account eingerichtet, auf dem ihr uns monatlich oder jährlich unterstützen könnt. Wie ihr das findet, einfach auf Google MPLPRN Steady suchen oder schaut einfach in die Shownotes, Chris hat es euch da reingepackt. In diesem Sinne, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal. Peace.